Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Shortleg. Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Einen haben wir noch. Kurz nach Abschluss der 30. PDC-WM melden wir uns von Shortleg, dem Daten.de Podcast, presented by Bulls, nochmal mit der Analyse der Darts-WM 2023 wieder. Marvin Fahnenbaum begrüßt euch zur Nachlese und hat Kevin Barth an seiner Seite. Hallo Kevin.
Schönen guten Abend alle miteinander. Mal sehen, was wir noch im Tank haben, möchte ich sagen.
Wir blicken heute in dieser Folge auf die Highlights der WM, ziehen Bilanzen auch, was so alles in den Tagen von London passiert ist und nehmen euch nochmal mit auf die Reise dieser Weltmeisterschaft. Und am Ende der Sendung gibt's auch noch eine kleine Vorschau auf die anstehende Q-School. Ja, hallo an alle, die hier auch nach der WM, nach Tag 1 nach der WM, vielleicht ist es ein historischer Tag, hier live bei Twitch mit dabei sind. Ihr könnt euch gerne wie immer hier mit in die Sendung einbringen durch eure Beiträge. Wir werden das in die Diskussion mit einfließen lassen. Ich denke, wir haben einige Punkte dabei, die auch diskutabel sind. Und nehmen wir euch da gerne mit hier rein. Für alle, die die Folge im Real Life hören, auch natürlich danke an euch fürs Einschalten. Auch nach der WM wird es natürlich Shortleg weiterhin geben auf den bekannten Podcatchern wie Spotify, meinsportpodcast.de, Apple, Google Podcasts und natürlich auch auf Amazon Music und dem Daten.de YouTube-Channel. Und jetzt, wo die WM vorbei ist, hat man ja auch wieder mehr Zeit, vielleicht auch kurz ein Follow dazulassen oder ein Abo da, wo es möglich ist, gerne uns bewerten. Und falls ihr Fragen habt, auch fernab natürlich, ja, im Forum sind wir erreichbar bei Facebook, Twitter, Instagram. Schreibt uns einfach oder auch per Mail. Gerne anonym, wenn euch die Frage zu peinlich ist. Alles möglich. Ja, Kevin, eine Nacht haben wir jetzt drüber geschlafen. Eine Nacht ist es her oder ein paar Stunden ist es her, das Finale der WM 2023. Vielleicht nochmal kurz, weil du gestern nicht mit dabei warst nach dem Endspiel. Deine Worte zu diesem Finale.
Ja, ging natürlich von Anfang an ordentlich die Post ab, ne? Also wahnsinniges Niveau von beiden. Und dann natürlich irgendwie das Leck für die Ewigkeit im zweiten Satz. Ich habe jetzt auch länger keinen neuen Darter mehr gesehen oder auch nicht so viele live. Und das dann mitzuerleben und sich dann im Nachhinein zu fragen, okay, habe ich das jetzt geträumt oder nicht? So nach dem Motto. Ja, interessantes Endspiel definitiv, wo dann überraschenderweise halt Michael van Gerwen ein paar mehr Fehler gemacht hat als Michael Smith. Wirklich dann ja auch in der Mitte des Matches ein, zwei Sätze durchaus abgetaucht ist. Und ja, Michael Smith wirklich bereit war, viele seiner Chancen dann auch genutzt hat, scoring-technisch ohnehin brandgefährlich war und dann auch am Schluss nicht das Nervenflattern gekriegt hat, ne? Mit einem Elfdarter das Ding zuzumachen, ist schon gewaltig. Ja, also vielleicht hätte ich Van Gerwen, was heißt, ich hätte ihn noch ein bisschen besser erwartet. Ich war etwas überrascht, dass ausgerechnet er nach so einer tollen WM ein bisschen die Flatter gekriegt hat. Aber ja, natürlich dann auch ein verdienter Weltmeister mit Michael Smith am Ende in einem interessanten Endspiel. Ich bin auch jetzt nicht der Meinung, dass es irgendwie das beste Endspiel ist, was weiß ich wie, oder dass man es unter den Top 5 einordnen muss. Es gab diesen neuen Darter und daran werden wir uns immer erinnern. Aber für mich sind spannendere, dramatischere Endspiele da durchaus weiter vorne zu nennen.
Da lässt sich sicherlich drüber streiten. Also unter meinen persönlichen Top 5, glaube ich, die ich live gesehen habe, würde ich das schon einordnen, weil es einfach einen coolen Drive hatte. Ich stehe auf schnelle Endspiele, das ist ja bekannt. Aber klar, ich verstehe auch zum Beispiel, wenn jetzt Leute sagen, ah, das war das beste Endspiel ever, also das Taylor-Barney-Ding, allein wegen der Dramaturgie würde ich auch immer höher einschätzen. Ich weiß auch gar nicht, ob man das jemals toppen kann. Ich bin gespannt, wir werden ja hoffentlich noch viele, viele WM-Finals erleben und auch hier besprechen. Deswegen lassen wir da doch nochmal die Zukunft entscheiden, was da noch alles so kommt. Ich hab's ja gesagt, wir gehen so ein bisschen die Highlights der einzelnen Runden nochmal durch, um das Turnier so Revue passieren zu lassen. Vorher aber nochmal eine generelle Einschätzung, das machen wir ja auch mal ganz gerne, Kevin, hier. Wir hatten ja vor 2 Tagen mit Lutz auch schon gesprochen, was jetzt wichtig sein wird für den Sport, für uns Berichterstatter, für jeden Einzelnen vielleicht, der mit diesem Sport auch verbunden ist, was wir aus dieser WM machen können. Was ist jetzt wichtig? Ich meine, der Darts-Hype, er war da. Und die Frage ist, wie können wir ihn jetzt weiter transportieren? Was können wir da machen?
Boah, es ist eine schwierige Frage, weil es ist wirklich interessant. Also ich hatte jetzt auch tatsächlich ein Gespräch, was mit mir vor einer Woche vereinbart worden ist, für nach dem WM-Finale. Und es ist halt wieder abgesagt worden gestern, weil Gaga halt ausgeschieden ist. Das Gespräch wurde vereinbart, als noch nicht mal absehbar war, dass Gabriel Clemens ins Halbfinale kommen würde, dass es da so einen Run geben würde. Und plötzlich geht es nur noch um ihn oder um die deutsche Brille und man kann nach dem Finale nicht mehr darüber sprechen. Das Finale hatte gestern auch nochmal 16% Marktanteil und so weiter. Also da beginnen leider Gottes schon wieder gewisse Reflexe, ne? Und auch andere Portale oder andere Medien sagen, ja, wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass Dart außerhalb der WM nicht so funktioniert. Wo ich dann immer so denke, habt ihr es denn mal ausprobiert? Also, ja. Das ist dann halt immer auch so eine Geschichte. Bei einer European Championship zum Beispiel oder bei einem World Cup oder so, da sehe ich jetzt wenige Medien, die außerhalb vom Agenturjournalismus irgendwie sich mal trauen, irgendwie das zu probieren. Da geht es mir jetzt auch nicht drum. Wenn keine deutschen Erfolge da sind, kann ich das irgendwie nachvollziehen. Aber man kann immer auch nochmal eine Geschichte aus einer deutschen Perspektive erzählen. Und ja, also ich werde diese Woche noch einen Text für die Sportschau machen zu dieser Thematik, wie schwierig es ist, Dart-Profi zu werden. Also, dass es jetzt nicht so ist, dass da mal eben 15 Deutsche aus dem Boden wachsen können, dass das alleine schon das System nicht zulässt. Und dann wird man halt mal sehen. Also, ich glaube, dass eine Premier League-Teilnahme von Gaga natürlich das Ganze nochmal pushen könnte. Ja. Und ansonsten ist halt die Frage, was können wir tun? Also, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, weil die Medien müssen selber den Mut aufbringen, diese Schritte zu machen. Und es ist aber halt auch nicht so einfach, durch diesen Brei da durchzublicken, weil oft auch in der Sport1-Berichterstattung ganz, ganz viel vermischt wird mit den Galas, mit allem. Wenn ich dann auch schon höre, Frankfurt als Aufzählung auf der European Tour, wo ich so denke, es hat aber nichts mit der European Tour zu tun. Also da wird es halt für den Außenstehenden wieder sehr, sehr schwierig, einen Überblick zu behalten. Und ja, aber ich glaube, alleine das Signal, was alles im TV läuft, was alles auf die Zone läuft, sollte eigentlich diesen typischen, wir machen nur WM-Reflex, irgendwann doch auch mal ein bisschen zurückgehen lassen.
Das denke ich auch. Ich glaube auch, dass, was du gesagt hast, wichtig sein könnte, dass wenn Gaga wirklich die Premier League spielen sollte, dass ja, die Leute ein bisschen bei der Stange hält, weil das zieht sich ja über mehrere Monate und das sind ja eher so die Monate auch in den Mai hinein. Das ist natürlich auch dann die Zeit natürlich, wo auch beim Fußball zum Beispiel dann die Entscheidungen in den Ligen fallen, Champions League und so weiter. Das wird dann natürlich schon von der Konkurrenz her nicht ganz so einfach, vor allen Dingen in den Sommer hinein ist ja viel an Live-Sport. Das ist ja ganz klar. Der Wintersport, gut, der geht jetzt noch ein bisschen. Da muss man abwarten. Ich kann auch nur von mir berichten, dass viele Leute geschrieben haben, die ja auch interessiert waren, noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ne? Also spielt ihr jetzt Premier League zum Beispiel, wurde ich gefragt, auch was Gaga angeht oder wie das Jahr jetzt weiter. Ich glaube, da versuche ich halt so immer als Einzelperson zumindest dann ja das zu erzählen, was ja, oder als Botschafter quasi in Anführungsstrichen zu agieren und zu sagen, ja, so und so ist das. Und dann muss der Fan natürlich am Ende selber entscheiden, ob er das Jahr über hinweg zuguckt oder nicht. Und ich glaube, halt, wir von Daten.de, ja, gerne.
Wir werden halt deutsche Erfolge brauchen, nach wie vor. Also wir werden weitere Halbfinals, weitere Viertelfinals, vielleicht auch mal einen Titel, der dann wirklich auch, also ein Players Championship Titel reicht da, glaube ich, nicht. Also wir werden weitere Erfolge brauchen. Man hat jetzt bei dieser WM gesehen, wie das funktioniert, wenn dann mal ein Deutscher irgendwie weit kommt, und dann vielleicht auch im Idealfall bei einem Turnier, was zufällig dann auch im TV läuft, so nach dem Motto, weiß ich nicht, ob da DAZN reicht. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Chance. Leider Gottes geht es ja immer auch bei uns über den Becker-Effekt, so nach dem Motto.
Das ist auf jeden Fall wahr. Denke ich nochmal, ja, als Zusammenfassung da, dass wir auf jeden Fall von Daten.de alles weiter so ziehen werden, wie in den letzten Jahren
Ja.
auch gewohnt. Das ist unsere Aufgabe, vor Ort sein, berichten, Interviews machen, News bringen, Hintergründe liefern. Das ist das, was wir leisten können und was andere leisten werden. Das werden wir dann natürlich auch aufmerksam weiter verfolgen. Dann gehen wir das nochmal rein in die WM. Gehen nochmal so die einzelnen Runden mit den Highlights durch. Natürlich jetzt nicht jeden Tag, sondern einfach das, was passiert ist, was hängen geblieben ist von dieser WM, wollen wir mit euch zusammen nochmal ein wenig durchgehen und starten dann natürlich mit Runde 1. Und man kann sagen, natürlich auch mit Tag 1, denn Tag 1, ja, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie sieht der Eddie Pelli aus mit der neuen Bühne, vor allem dieses Jahr. Der Weltmeister spielt immer am ersten Abend. Das war in diesem Fall Peter Wright, der als Grinch 2.0 auf die Bühne kam. Am Ende haben aber auch viele, Kevin, über Mickey Menzel geredet.
Ja, der sich da durchsetzt in der ersten Runde und ein Interview gibt, wo man dann natürlich gedacht hat, okay, was ist das jetzt? Der sich nicht mehr so richtig klar ausdrücken konnte, wo man davon ausgehen muss, dass da ein bisschen was im Tee war. Also, ja,
Zumindest wurde das von vielen aufgegriffen, sagen wir so.
Ja, interessanterweise habe ich es dann vor Ort gar nicht so mitgekriegt. Das war dann so eine Geschichte, die ich dann auch erst beim zweiten, dritten Mal hinsehen, na, wenn dann Videos kursiert haben, habe ich das dann vielleicht mitbekommen. Am ersten Abend, als wir alle noch beschäftigt waren, unfassbar zu frieren im Ali Pelli vor Ort, war halt die Geschichte von Grant Sampson in meinen Augen die größte, der Spieler, der an Keane Barry, der für mich durchaus irgendwie nicht zu den Geheimfavoriten, aber zu den Players to Watch gezählt hat. Ja, der afrikanische Qualifier gewinnt das Spiel, kommt mit dem Bus in den Ali Pelli, wohnt nicht im Spielerhotel, sondern im selben Hotel, in dem wir gewohnt haben. Also
Ja.
das war so eine kleine Geschichte, auch wenn es dann einen Tag später klar und deutlich wieder vorbei war, ne?
Das definitiv, aber auch hatte ich mir auch notiert, Grant Sampson, die Story dahinter, weil es auch einfach so überraschend kam. Definitiv, zumindest an Tag 1 mit in den Highlights, ist es nicht vielleicht allen hängen geblieben. Wahrscheinlich werden viele den Namen jetzt auch zum ersten Mal hören, die vielleicht die WM nicht von Anfang an verfolgt haben. Aber zumindest ja, an Tag 1 war das ja interessant. Und wenn wir schon bei Stories sind oder um Persönlichkeiten, die sich diese drehen, dann müssen wir natürlich den Ukrainer Władysław Omelchenko nennen, Kevin, der als erster Ukrainer bei der WM mit dabei war, der den ja vielleicht auch umstrittenen Ukraine-Qualifier gewonnen hat, aber sich wirklich, und das müssen wir vielleicht auch hier nochmal korrigieren, sich deutlich besser verkauft hat, als man das vielleicht vorher gedacht hatte.
Ja, klar. Also er hat ja zu seiner Quali 12, 13 Punkte im Average draufgelegt, ein paar Highlights setzen können, verliert dann am Ende, ja, aber da war ich auch positiv überrascht, auf jeden Fall.
Und generell die Geschichte nach außen drum, wo er nochmal erklärt hat, auch wie er trainieren konnte, also oder er nicht trainieren konnte mit Kerzenlicht und so weiter. Und die ganzen ja, Umstände natürlich in seiner Heimat und da vielleicht auch all das Bild, ne, dieses konträre Bild. Man hat Krieg in der Ukraine und man hat die jubelnden Fans und verkleideten Partyfans im Ali Pelli. Für ihn natürlich wahrscheinlich persönlich eine Sache, die er nie in seinem Leben vergessen wird.
Ja, klar. Was einen natürlich dann auch nochmal Lust machen kann, auf mehr und da dran zu bleiben und definitiv etwas, was sehr nachdrücklich bei ihm sein wird. Ja, auf jeden Fall. Mit den ganzen Eindrücken ist ja nicht nur die Bühne, sondern das alles drum und rum, ne? Wenn man dann auch verschiedene Gesichter im Practice Room gesehen hat. Ich gucke gerade einmal, ja genau, Matas Rasma war da an dem Nachmittag, Karel Sedlacek war da, Raymond Smith, der letztes Jahr auch das Achtelfinale erreicht hat und mich eigentlich ja ziemlich enttäuscht hat in dieser Runde, um das einmal vielleicht auch nochmal zu sagen. 0-3 da gegen Sedlacek rausgegangen. Mit Damon Hatter und Adrian Lewis waren an dem Nachmittag ja auch nochmal zwei Top-Spieler da unten. Also diese Eindrücke gehören ja dann auch dazu. Ne? Hören wir ja auch immer wieder, wenn dann Leute, wenn wir deutsche Spieler oder andere, die nicht so oft auf der Bühne sind, im Podcast haben und die uns dann erzählen, die ersten Erfahrungen, European Tour oder sonst wie, dann erzählen die auch von solchen Dingen, wenn du dann plötzlich mit all den Jungs da im Practice Room stehst und so weiter.
Ja, das definitiv, glaube ich, dass das, ja, vielleicht war es auch ein einmaliges Erlebnis, das müssen wir abwarten, ob es den Qualifier dann in diesem Jahr für die nächste WM nochmal so geben wird. Das hängt natürlich auch viel davon ab, wie da die Entwicklung rund um diese Länder aussehen. Thema Walk-Ons wollte ich jetzt hier mal einbringen, weil Runde 1 war das ja nicht nur einmal Thema. Wir hatten bei Florian Hempel die falsche Walk-On-Musik, hatten aber auch legendäre Walk-Ons von Leonard Gates und von Ricky Evans.
Ja, klar. Backish war, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, nee, also Gates, der mit seinen Interviews im Nachhinein und wie er da das Publikum abgeholt hat und es dann USA-Sprechchöre gab, ja, und Evans, genial, ne? Du wirst den Weihnachtsmann Center wirst du nicht ausbuhen oder zumindest nicht in dieser Form. Das war schon ziemlich genial, absolut. Und war dann auch ein ziemlicher Aha-Moment in der Halle. Also normalerweise kriege ich solche Dinge ja nicht immer sofort mit und denke dann, okay, was macht das Publikum, was passiert da? Aber hier natürlich ganz klar, die Verkleidung war das eine, die Musik, die extra dazu aufgelegte, war natürlich nochmal das andere und hat auch was dazu beigetragen.
Und eine große Rolle spielte auch die allseits bekannte und jedes Jahr zurück in den Alley Pally kehrende Alley Pally Wespe, die viele behaupten es ja, die hat David Cameron quasi zum Sieg verholfen. Das war so auch so eine kleine Randstory, die ist zwar jedes Jahr immer wieder da, aber ich glaube, so lange in einer Tour hat sie selten auf einem Spielersrücken gestanden oder gesessen, besser gesagt.
Naja, ich meine, vielleicht hat er irgendwie besonders gut für die Wespe irgendwie gerochen oder ich weiß es nicht. Das sind ja alles so Dinge, die da dazukommen können. Aber ja, sie ist ja immer wieder aufgetaucht und gibt ja, glaube ich, inzwischen auch Fans der Wespe und wird immer dankbar aufgegriffen von den Leuten vor Ort und von den sozialen Netzwerken und stellenweise ja auch von der PDC. Das ist natürlich schön und lustig. Auf der anderen Seite halt auch Wahnsinn, ne? Bei den Temperaturen, die dann zwar gestiegen sind im Laufe der WM nochmal, aber wir hatten ja -5 Grad am Anfang und so, und dass da dann trotzdem im Laufe des Turniers dann da wieder die Wespe auftaucht, faszinierend.
Ja, immer wieder jedes Jahr, das ist, glaube ich, echt noch nie vorgekommen, dass sie mal nicht da war bei der WM. Das lässt sie sich einfach nicht nehmen, oder mittlerweile müsste es ja schon die nächste Generation eigentlich sein, eigentlich, wenn man das von den Austragungen her geht. Es war die 30. PDC-WM. Ja, gut, es waren nicht alle davon im Alley Pally, aber vielleicht
Bühne
ist sie auch mitgezogen.
Auch am wärmsten. Auf der Bühne ist halt vielleicht wirklich, wenn da mit den Scheinwerfern und allem, vielleicht fühlt sie sich da dann besonders wohl, weil ich kann mir nicht vorstellen, also im Presseraum habe ich keine solchen Insekten gesichtet.
Nee, da gab es eher Eiszapfen, wie man
ja, wahrscheinlich. So. Eisbären und Pinguine und Robben.
Herrlich.
Ja.
Spielerisch oder sportlich gesehen hatten wir festgehalten, dass Runde 1 eher mau war in diesem Jahr. Ja. Da kommen wir später auch nochmal bei den Statistiken zu. Ich hatte mir jetzt aber trotzdem ein Spiel notiert, Scott Williams gegen Ryan Joyce, wahrscheinlich das beste Spiel der ersten Runde.
Ja, da ging es ordentlich ab. Joyce ja dann auch mit einem dreistelligen Average am Ende verloren. Und auch Williams, ein Spieler, der gerne da vorne steht und gerne mit dem Publikum und so weiter. Also das habe ich auch noch so auf dem Schirm. Klar, das hat geknallt, absolut. Und ansonsten hatte man vor Ort und generell so die den Eindruck, dass die ersten Tage so ziemlich dahingeplätschert sind. Also im vergangenen Jahr waren wir zwar nicht vor Ort, aber da gab es andere Geschichten, die dann da noch irgendwie passiert sind. Ne? Diese beiden neuen Data an 2 Tagen, Fabian Schmutzler. Irgendwie habe ich von der WM im vergangenen Jahr irgendwie noch den Eindruck im Kopf, dass es da, dass die schon früher Fahrt aufgenommen hat, ohne das jetzt total mit ganz vielen Zahlen bestätigen zu können.
Ja, durch die frühen neuen Data natürlich auch, ne? William Borland und Darius
Kalanowski, ja.
Labanauskas, die da früh für das perfekte Spiel gesorgt haben. Da mussten wir ja wirklich dieses Jahr bis zum letzten Tag noch warten, dass ein neuen Data fällt, aber am Ende ist er gefallen, das Finale. Hatten wir gestern ja ausführlich besprochen. Aber wir wollen jetzt erstmal weitermachen mit Runde 2, was da an Spielen uns so ein bisschen gecatcht hat. War sicherlich das Match von Dick van Dijvenbode gegen Karel Sedlacek, wo gut und gerne, Kevin, hätte Dick van Dijvenbode auch schon ausscheiden können.
Ja, das war so ein Match, das die Richtung für ihn vorgegeben hat in diesem Turnier. Ne? Achterbahn ohne Ende, rauf und runter, mal so, viele spektakuläre Momente, aber dann auch wieder genau das Gegenteil, ne? Dass er dann mit dem Rücken zur Wand steht. Und ja, also da hat er schon ordentlich mit dem Feuer gespielt.
Das absolut. Und hier auch war wieder Scott Williams beteiligt, glaube ich, gegen Rob Cross. Das war auch ein gutes Match, was man sich gut ansehen konnte. Und der Abschlussabend vor Weihnachten ist ja auch immer so ein kleiner besonderer. Ne? Wir hatten dann nochmal Ricky Evans, der mit einem anderen Weihnachtssong auf die Bühne kam, wieder mit seiner Verkleidung gegen Joe Cullen. Und ich stelle mir nur vor, wie schwer das sein muss für Joe Cullen. Da wurde er ja auch so befragt. Ne? Du hast alle schon mal gesehen auf der Bühne. Er ist wirklich der allerletzte Spieler, der dann die Bühne als 96. aller Teilnehmer dann betreten darf. Und Peter Wright gefühlt schon seit 2 Wochen in der dritten Runde und du spielst dann echt dein erstes Spiel da oben.
Ja, schwierig. Ne? Da musst du vielleicht dann auch einfach gucken, dass du nicht so viel siehst, dass du nicht so viel Zeit vorm Fernseher verbringst, dass du die Zeit anderweitig investierst, aber ob sich das dann immer so vermeiden lässt.
Ist die Frage. Das ist die Frage.
Ich meine,
Gut,
James
dann.
Wade ist natürlich jemand, der einem da dann ins Auge sticht, auch nochmal. Ne? Also der dann ausgeschieden ist in dieser zweiten Runde als einer von nur 3 Gesetzten. Und das ist natürlich dann schon auch ins Gewicht gefallen. Also man hatte es vielleicht ein bisschen kommen sehen, aber wir hatten so vieles kommen sehen und getippt und so weiter. Und über meine Endplatzierung im Tippspiel will ich dann auch den Mantel des Schweigens breiten, aber da habe ich da mal recht gehabt zur Abwechslung.
Hier kommt noch Ryan Chisel gegen Gilding als Match, war natürlich auch nicht schlecht. Josh Rock gegen Kellen Riss hatte ich mir auch noch notiert. Da ging es
Das,
auch
ja.
ganz, ganz gut rum. Und du hattest die gesetzten angesprochen. Das waren echt weniger, muss man sagen.
Ja.
James Wade, Devil Gurney, Kellen Riss hat dann auch Spieler getroffen, bei denen man sagen kann, okay, das war jetzt nicht so überraschend, dass es die drei dann getroffen hat.
Ja, D'Souza gegen Whitlock, mit Whitlock, der 2-0 vorne war und es dann noch aus der Hand gibt.
Ja, kann man
Ja.
da sicherlich auch noch
Über
aufhören.
die
Ja.
Deutschen werden wir gesondert reden, wahrscheinlich. Okay.
So ist es. Ja, natürlich. Das natürlich. Aber sonst glaube ich, dass wir Runde 2 da eigentlich, ja, eigentlich schon gut gecovert haben. Denn die entscheidenden Spiele kamen dann eben auch erst nach Weihnachten. Und früher war es ja wirklich immer so, Kevin, wir sind von da in nach London geflogen und haben gesagt, okay, wir nehmen vor Weihnachten alles mit. Und in der Regel war es wirklich dann so, dass Ausnahmen waren natürlich da, die Deutschen und Österreicher nach Weihnachten einfach schon nicht mehr mit dabei waren. Das war jahrelang so. Und jetzt muss man mittlerweile sagen, dass es ja zum Glück so ist, dass die Deutschen und Österreicher auch nach Weihnachten immer wieder vermehrt jetzt noch am Oki des Ali Pelli stehen. Und das war auch in diesem Jahr so. Wir hatten Gabriel Clemens, der das geschafft hat. Wir hatten einen Martin Schindler, der noch mit dabei war nach Weihnachten. Und auch ein Mensur Sulevic. Und man muss sagen, dass alle drei Matches von den genannten, wir machen es gleich nochmal separat, aber alle drei Matches von Gaga, von Martin und von Mensur waren so, ja, mit die Highlights der dritten Runde.
Ja, absolut, definitiv mit Gaga, diesem Comeback, dass er da gelandet hat. Mensur, der ja uns alle, denke ich, überrascht hat. Ob er sich selbst überrascht hat, weiß ich nicht. Und Martin, der mit Sicherheit Michael Smith eine schwere Stunde bereitet hat, so, und das definitiv. Ich meine, ansonsten sticht natürlich noch eine andere Partie ins Auge außerhalb der deutschen Sicht, in Anführungsstrichen. Es ist dann halt Espinel gegen Rock gewesen, ne? Auf jeden Fall für mich dann nochmal und ich glaube für dich dann auch. Ja, das Aus von Peter Wright in dieser Deutlichkeit gegen Kim Heibrechts. Ja, D'Souza, der schon wieder nach Rückstand gewinnt, diesmal 3-0 zurück gewesen.
0:3 gedreht gegen Ryan Searle, ja, absolut eines Highlights.
Noppert, der die Biege macht gegen Suter. Gary Anderson, der deutlich rausgeht. Ja.
Und Dirk
Guck
van Dijk wurde
gerade.
gegen Ross Smith. Ne?
Ja, natürlich, stimmt. Das
Ich
ist
glaube, das
natürlich.
hatte ich gestern als eines der Spiele, weil es hat in dem Spiel immer natürlich eine gewisse Dramatik mit sich bringen, ist ja ganz klar. Als einer der besten Spiele der WM genannt, aber nicht nur deswegen, weil Ross Smith, der alte 180-Hitter, was der an 180ern da reingeknallt hat, unfassbar eigentlich. Vergibt da mehrere Matchstarts, das hatten wir ja auch schon. Richie Edwards in Runde 1, der hat da auch schon einige liegen lassen. Hier was Ross Smith gegen Dirk, der wieder knapp durchkommt, muss man sagen. War auch ein tolles Spiel, das für Nachmittag natürlich. War das schon ganz, ganz gut. Und Stephen Bunting gegen Dave Chisholm, habe ich mir auch noch notiert. Auch ein
Ja,
gutes Spiel.
tolles Spiel von beiden. Scoring-technisch großartig. Bunting lässt aufhorchen, hat das eine Runde später nochmal getan, aber ja, das hat Spaß gemacht. Ging richtig gut, auch als letztes Spiel des Nachmittags, wo ja nicht immer irgendwie High Class dann unterwegs ist. Du hast es gerade schon mal angesprochen.
Dritte Runde und Achtelfinale werden ja über dieselbe Distanz gespielt und werden ja auch nahtlos nacheinander in einen Abend zerfließen, sage ich mal, weitergeführt. Wir haben ja dann den Fall, dass schon zwei Achtelfinals in einer Session gespielt werden und das erste Spiel dann immer noch ein Drittrundenspiel ist. Das war natürlich auch in diesem Jahr wieder so. Wir hatten ein Match zwischen Johnny Clayton und Josh Rock, wo viele vielleicht dachten, dass der Run von Josh Rock da auch weitergehen wird. Der wurde dann gestoppt vom Waliser. Das war ja auch sehr, sehr spannend einfach. Und Josh Rock natürlich generell, ich glaube, wir kommen gleich bei den Gewinnern und Verlierern sicherlich nochmal auf ihn auch zu sprechen. Der hat Spaß gemacht.
Ja, definitiv. Mit seinem großen Selbstvertrauen, mit ja, allem, was er mitgebracht hat, den Leistungen und sich dann auch immer wieder zurückzukämpfen aus Situationen heraus, wo es nicht dann lief. Gut, er hat dann, glaube, der Situation doch ein bisschen Tribut zollen müssen, aber hat sich wirklich gut verkauft, definitiv. War das einzige Siebensatzspiel, das wir im Achtelfinale gesehen haben. Und böse Menschen könnten sagen, es war das letzte spannende Spiel dieser WM.
Ich hatte mir jetzt hier noch zumindest Matches aufgeschrieben, die mir auch noch Spaß gemacht haben, war Rob Cross gegen Chris Doby.
Ja.
Da geht Rob Cross raus und der wird vielleicht aber Couch sitzen sich immer noch fragen, warum bin ich eigentlich schon so früh bei dieser WM ausgeschieden, weil
Ja.
meine Form hat doch eigentlich gepasst.
Ja, er war gut unterwegs. Er hat ja auch gegen Doby nicht so schlecht gespielt. Aber Doby hat ein paar Akzente mehr setzen können und dann hat Cross doch ein paar Dinge am Schluss liegen lassen. Und es ist so ein Auf und Ab. Also man hat es in den letzten Jahren nicht erlebt, dass Cross mal wirklich eine lange, lange Serie hat. Und deshalb hat es dann auch der Sprung nach ganz vorne weltranglistentechnisch noch nicht gelungen, denke ich mal.
Gelungen ist dem nach dieser WM natürlich Michael Smith, aber das Match gegen Joe Cullen war sicherlich auch eins der besseren Achtelfinals. Und natürlich, Kevin, ja, zum ersten Mal, das war Darts, deutsche Darts-Historie Teil 1, muss man da quasi jetzt im Nachhinein sagen, Gabriel Clemens mit seinem Sieg als erster Deutscher damals, muss man ja sagen, schon ins Viertelfinale eingezogen.
Damals, da waren wir alle noch jung. Nein, ist die Art und Weise beeindruckend. Von Anfang bis Ende super. Einen zweiten Satz gespielt, wo er was liegen lässt, wo man sich so denkt, oh, das kann teuer werden, aber es wurde nicht teuer. Suta wird zwar stärker, aber Gaga findet immer wieder eine Antwort. 148er Finish erinnere ich mich jetzt noch dran und hat dann zwar ein paar Matchstarts ausgelassen, aber macht dann trotzdem den nächsten rein und ja, echt cool, wenn wir überlegen, vor 2 Jahren in derselben Runde dieses Drama gegen Ratajski, da haben wir dieses Mal, denke ich, alle gerne drauf verzichtet.
Das kann ich nur so unterschreiben. Sowas brauche ich auch eigentlich nicht nochmal, solche dramatischen Spiele. Wenn sie dann am Ende positiv ausgehen, dann mag das vielleicht dann im Nachhinein Spaß gemacht haben, aber ja, das war schon sehr speziell, dieses Match. Also das war definitiv vor ein paar Jahren so, aber wie gesagt, Schnee von gestern, bei dieser WM war das ja zum Glück nicht so, denn die Story ging ja auch noch weiter. Gabriel Clemens spielte dann gegen Gavin Price, der Nummer 1 zu diesem Zeitpunkt der Welt, und gewinnt hier mit 5:1, sorgt wirklich für den allerletzten Push, den größten Hype wahrscheinlich um einen deutschen Spieler während der WM, den es jemals gegeben hat.
Ja, die Art und Weise, diese Deutlichkeit, also dass Price irgendwie schlagbar war oder er mir, dir, beiden nicht gefallen hatte, so mit dem, was er leistungstechnisch so angeboten hat im Laufe des Turniers, das ist die eine Sache. Aber dann da hochzugehen, erstes Viertelfinale bei der WM, erstes Viertelfinale überhaupt bei so einem großen Turnier und dann eigentlich sein bestes Spiel überhaupt auf so einer Bühne zu machen über diese Distanz und sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen und dann, ja, innerhalb von einer Stunde da den Weltranglisten Ersten zu zerlegen. Also das nötigt mir immer noch ganz, ganz großen Respekt ab und ist immer noch, man guckt auf das Ergebnis und denkt so, wow, es steht da immer noch. Es hat sich nicht verändert.
Es waren aber trotzdem auch hier einseitige Viertelfinals prinzipiell, auch wenn es da vielleicht bei anderen Spielen etwas vom Ergebnis her knapper war. Vielleicht vor allen Dingen bei Michael Smith gegen Stephen Bunting. Ne? Das 5:3 hätte auch durchaus anders ausgehen können. Gut, auch das Spiel von Dimitri Vandenberg und Johnny Clayton war auch 5:3. Auch da ja war vielleicht ein anderer Ausgang, wenn Kleinigkeiten anders gelaufen wären, möglich. Aber Van Gerven gewinnt hier 5:0 gegen Chris Doby. Auch das war deutlich, Gaga war deutlich. Und deswegen haben viele dann auch noch eher über Gavin Price geredet, ne? Der da mit den Ohrschützern auf der Bühne aufgelaufen ist. Und auch die ganze Story danach, wir hatten sie ja auch schon ausführlich hier dann in den tagesaktuellen Folgen besprochen. Das hat dann doch auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt.
Tja, Dinge, die man im Dartsport noch nie gesehen hat. Ne? Es ist wie mit dem Halbfinale von der WM 2012 gewesen zwischen Wade und Lewis, das dann so lange unterbrochen war. Oder es gab mal eine Unterbrechung in einem Erstrundenspiel, Zoran Lerchbacher gegen Mervyn King, wo dann irgendwie ein Licht auf der Bühne nicht funktioniert hat und dann macht Zoran da diesen Trickshot oder so. Das sind Dinge, an die man sich erinnert. Ne? Oder diese Zuschauergeräusche, die dann während der Corona-WM zur falschen Zeit irgendwie eingespielt worden sind. Ich glaube, Matt Campbell, der dann da ein bisschen überrascht worden ist und dann im entscheidenden Moment was nicht getroffen hat. Das sind jetzt so ein paar Dinge, die ich jetzt gerade so erinnere von, ja, oder ich glaube auch Adrian Lewis, der dann, das haben wir beide, glaube ich, nicht live erlebt, 2:6 oder so bei der WM, wo er dann während einem Satz eine Toilettenpause macht. Alles so Dinge, die bleiben hängen. Und natürlich ein Spieler, der dann mit so riesigen Ohrschützern, wie du sie auf der Baustelle siehst, dann da auf die Bühne kommt, natürlich schlägt das Wellen, seine Reaktionen obendrauf im Netz. Und dann verschwindet am Tag danach das Instagram-Profil. Und jetzt war es sogar der deutschen Presseagentur eine Meldung wert, dass es jetzt sein Profil wieder gibt und dass er da jetzt gestern eine Story wieder reingemacht hat. Also ist dann ein bisschen übertrieben, aber ja, natürlich, diese Kuriositäten, die kommen da dann schon auch dazu und ist ja auch nicht schlecht. Weißt du, wenn über sowas mal geredet wird und der Sport, also ich finde es immer wichtig, dass man darüber den Sport nicht vergisst. Das war wieder wie soll ich sagen, es war ein bisschen grenzwertig, es war an der Grenze, manchmal ist es dann zu viel, aber es hat immerhin nicht das Finale überschattet oder was weiß ich.
Nein.
Ne?
Nein, auf keinen Fall. Also Gavin Price hat alle Beiträge gelöscht von seinem Profil, hat aber jetzt wieder ein Profilbild und hat gestern ja auch dann Michael Smith gratuliert zum WM-Titel. Von daher, ich denke mal, dass man ihn jetzt auch dann Samstag in Düsseldorf bei der Promi-Darts-WM sieht und dann hoffe ich, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er nicht so empfangen wird, wie er das gerne hätte. Aber es wird wahrscheinlich einige Buchrufer da auch mit dabei sein. Aber ich hoffe, man lässt ihn zumindest einfach mal Dart spielen und auch die Person sein, die er ist. Und Lutz hat es ja auch gesagt. Also, wenn man mit ihm privat da so quatscht, dann ist das ein anderes Bild, das man mit ihm bekommen kann. Denn auch an Peter Wright, kennen wir, wissen es beide, ist nicht der Peter Wright, den man da auf der Bühne sieht. Das ist dann ein ganz anderer Typ, wenn man ihn privat mal nicht verkleidet oder ja, mit hochgesteckter Frisur oder sonst was sieht. Das darf man nie vergessen. Es gibt auch einen Menschen, der nicht dieser Spieler ist, dieses Produkt auf der Bühne.
Ja, also ich habe von all dem auch ein bisschen Abstand genommen, also von diesem Urteilen und Machen und Tun. Also es gibt Spieler, bei denen man dann auch in Interviews irgendwie denkt, okay, schwierig, aber ist mir jetzt bei Price auch eher selten aufgefallen zum Beispiel und Mai, also das ist ein Sport, da geht es um viel Geld, da der eine geht so mit seinen Emotionen um, der andere so. Natürlich gab es da die ein oder andere Geschichte, ne? Natürlich denken da viele an die Geschichte mit Gary Anderson 2018, aber es ist ja nicht so, als würde der ständig irgendwie sich da mit Leuten auf der Bühne prügeln oder was weiß ich was. Und also ich finde es total entspannt, sich diesen Sport anzuschauen und nicht dieses Äffchen auf seiner Schulter sitzen zu haben, das sagt, ah, den mag ich aber nicht, weil, aber den mag ich, weil. Also es natürlich gibt es Spieler, die man irgendwie sympathischer findet, weil man irgendwie in seiner Arbeit sie dann mal kennengelernt hat oder sonst was. Und es gibt vielleicht auch ein, zwei Spieler, bei denen man sagt, boah, brauche ich jetzt nicht. Aber es ist immer noch ein Unterschied zwischen jemanden vielleicht nicht so sympathisch finden und das, was wir stellenweise dann auch im Netz irgendwie erleben
Ja.
und bei Turnieren irgendwie erleben. Ich denke, ich habe das Privileg, hier jetzt da sitzen zu dürfen und aus nächster Nähe die Helden dieses Sports erleben zu dürfen. Und dann mache ich mir die Mühe, da zu buhen, zu pfeifen und was weiß ich was alles zu tun. Das ist mir, also die Mühe dafür, mich ins Auto zu setzen und kilometerweit zu fahren, das habe ich noch nicht verstanden.
Nee, und solchen Leuten wollen wir auch gar keine Bühne geben. Ich kann das auch nicht immer nachvollziehen. Ich denke, jeder hat so ein, zwei Spiele, die er mehr mag und auch immer ein, zwei, die man nicht so mag oder nicht so unbedingt gerne spielen sieht. Aber Respekt vor den Leistern sollte man immer haben. Es gibt ja auch viele, die Michael van Gerven gestern dann wieder kritisiert haben, wo ich sage, okay, also so fairen Verlierer findest du eigentlich selten auf
Was
der
ist denn
Tour.
da
Ne? Das hat
kritisiert worden? Also mal ganz ehrlich.
Ja, da wurde dann wieder gesagt, er hätte sich doch viel mehr mit dem Bully Boy freuen sollen nach dem neuen Data und solche Geschichten. Ne? Wo ich denke,
Es
ja,
ist
aber es ist ja
der
nicht alle.
zweite Satz in diesem Finale. Also genau. Es geht um 500.000 Pfund. Es geht um für ihn, für Van Gerven, um den vierten Weltmeistertitel. Und dann soll er sich mit ihm für den neuen Data. Also er wird ihm in der Pause schon irgendwie vielleicht was gesagt haben. Und selbst wenn nicht, wird er das im Nachhinein getan haben. Über was sich die Leute Gedanken machen, das ist schon faszinierend. Kann man nicht einfach mal was genießen, dass dieser Sport inzwischen so weit ist? Ich bin gestern noch mal über eine Kolumne gestolpert von Gordon Shumway aus dem Jahr 2007, wo es dann auch darum ging, dass das DSF wieder seine Übertragungen deutlich reduziert hat. Es gab mal eine Zeit zwischen 2007 und 2009, 2010. Da gab es einstündige Aufzeichnungen. die dann mal eine Woche nach dem World Matchplay gelaufen sind, die dann mal eine Woche nach dem World Grand Prix gelaufen sind. Das sind alles so Geschichten, die Leute natürlich dann irgendwie gar nicht mitbekommen haben. Aber auch das hat es mal gegeben. Da war das Genörgel auch groß. Aber das, was jetzt passiert, das weiß man, finde ich, alles viel mehr zu schätzen, wenn man mal gesehen hat, wie das war. Wenn man mal, ich kann mich noch erinnern an meine Anfangszeiten, wo man PDC-TV aus Deutschland gar nicht kaufen konnte. Das Einzige, was du kaufen konntest, war, wenn ich mich richtig entsinne, für ein paar Pfund im Monat, Audio. Also, dass du nicht das Bild bekommen hast zu den Spielen, sondern dir quasi die Audiospur anhören konntest zu dem, was da auf PDC-TV lief. Bilder, das ist ein paar Jahre später gekommen, 2010, 2011, glaube ich, dass man dann normalo auch ein PDC-TV-Abo abschließen konnte. Also, das ist schon Wahnsinn, worüber sich jetzt die Leute Gedanken machen, wo wir mal eine Zeit erlebt haben, wo wir echt so dachten, oh, ob der Dartsport nicht wieder irgendwie von dieser Bühne verschwindet. Und man war über jede Stunde dankbar, die im damaligen DSF oder Sport 1 irgendwie gelaufen ist.
Ja, das wird eh wieder kommen, auch wenn jetzt dann wieder Major-Turniere kommen, die nicht von Sport 1 übertragen werden, haben wir jetzt dann wieder kommentiert, Sport 1, der Pumperpunkt-Sender, der überträgt mal wieder nicht, was soll das denn, ne? Und schon wieder der Walk-On verpasst und so weiter. Also das gab es auch bei dieser WM natürlich zuhaufe, aber ich denke, das sollten wir nicht weiter besprechen, was wir.
Ein Beispiel vielleicht okay. Noch. WM 2008. Ein Deutscher ist qualifiziert, Michael Rosenauer. Von dem Spiel gab es keine Live-Bilder im deutschen Fernsehen. Weil es hat halt nicht reingepasst. Die WM startete an einem Montag und die erste Live-Übertragung gab es 5 Tage später am Samstagabend. Roland Scholten gegen Mervyn King war das erste Spiel. Das war ein Zweitrundenspiel, das die live gezeigt haben. Also die ersten 5 Tage gar nicht. Ich glaube, es gab noch nicht mal eine Zusammenfassung von dem. Und Rosenauer hat 3-2 nur knapp verloren gegen Mervyn King. Und das sind so Geschichten,
Rosie,
wo ich so denke, Leute, führt euch das mal vor Augen. Und inzwischen zeigen die 130 Stunden live und so weiter und so fort und steigen 3 Stunden vorm Finale mit einer Vorberichterstattung ein. Also da konnten wir doch vor 15 Jahren nur von träumen.
Ja. Absolut. Rosie 501, danke, dass du das nochmal für die, die ihn vielleicht nicht kennen, einer der besten deutschen Dartspieler der vor glorreichen Zeiten, die wir jetzt zeigen haben. Jetzt 2000er, sagen wir so, genau. Mhm. Das definitiv war er zuletzt auf der European Tour noch vor ein paar Jahren auch noch öfter mal qualifiziert. Also das sollte man nicht vergessen. Und dann von mir vielleicht das Schlusswort dazu. Sport 1 hat einen tollen Job gemacht dieses Jahr bei der WM. Du hast es gesagt, sie waren jeden Tag von Anfang bis Ende da mit Jana und Moritz vor Ort, hatten Max Hopp als Experten vor Ort. Sowas gab es vorher auch noch nicht. Alle Sessions, wie gesagt, übertragen hat man auch nicht immer gehabt. Früher gab es, glaube ich, auch Sessions, die liefen nur auf Sport 1 Plus. Also das erinnere mich auch noch dran, die Nachmittagssessions zum Beispiel. Und der Sohn natürlich hat auch einen guten Job gemacht. Ich habe beides mal so ein bisschen verfolgt. Da ist eine andere Herangehensweise. Elmar ist natürlich auch eine Ikone. Viele wollen ihn da hören und sehen. Aber dazu hatten wir gestern auch noch was gesagt zur Aufmachung zum Finale. Deswegen dazu nicht jetzt mehr. Vielleicht noch einen Satz dann zum Abschluss der WM. Wir hatten sehr, sehr deutliche Halbfinals, Kevin. Und wir hatten es ja aber auch schon gesagt, wir hatten einen absolut würdigen Abschluss in Form des Finals zwischen Michael Smith und Michael van Gerven.
Ja, selbst als dann Smith 6-3 vorne war, wusstest du nicht, ne? Du kannst dem Van Gerven immer zutrauen, zurückzukommen. Also ich glaube, so als Betrachter, eine gewisse Spannung war dann schon auch noch bis zum Schluss da. Und wer weiß, ob Smith dann nicht doch anfängt, nochmal zu wackeln. Und das sind alles so Dinge, die, also es ist natürlich interessant, ne? Van Gerven, der jetzt genauso viele Finals verloren hat, wie er gewonnen hat. Und immer wenn er verloren hat, hat er nie mehr als 4 Sätze gewonnen. Ist schon auch eine lustige Statistik. Ein bisschen mehr Spannung hätte bestimmt noch sein können, aber gerade diese Anfangsphase, dieses Feuerwerk, was die beiden in den ersten 2-3 Sätzen abgebrannt haben und immer wieder ist da mal was aufgekommen, hatte mal wieder jemand einen genialen Moment von den beiden. Also ich glaube auch, dass wir schon schlechtere Finals gesehen haben. Ne? Ich glaube, also bei mir, Barney Taylor, ja, Taylor Anderson, das ging auch in den 13. Satz 2015 war das. Letztes Jahr das Ding, wo Peter Wright nach 5-4 Rückstand das Ding noch dreht. Das sind vielleicht drei Endspiele, die ich nennen kann, wo ich sage, die würde ich davor setzen. Aber Entschuldigung, andersrum gedacht, weiß ich nicht. John Part gegen Kirk Shepard, daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr so richtig, war das zweite WM-Finale, das ich gesehen habe. Taylor, der Barney mit 7-1 zerlegt, war beeindruckend anzuschauen, aber war das ein spannendes Finale? Weiß ich nicht. Taylor, der Whitlock 7-3 zerlegt. Adrian Lewis, der irgendwie halbwegs unspektakulär 2-12, 3-12 war es, glaube ich, gegen Andy Hamilton, sich da durchsetzt. Also da haben wir, glaube ich, auch deutlich unspektakulärere Endspiele dann irgendwie auch schon gehabt, definitiv.
Dann kommen wir jetzt zu den Gewinnern und Verlierern der Weltmeisterschaft. Es gibt ja immer Spieler, die von so einer Weltmeisterschaft natürlich profitieren. Meistens sind es die, die weit gekommen sind, aber es gibt natürlich auch ja, enttäuschende Gesichter. Und die wollen wir jetzt so ein bisschen durchgehen. Fangen wir aber an mit den Gewinnern. Ich denke, dass wir Michael Smith zu den Gewinnern zählen. Da brauchen wir nicht, ja. Nichts mehr zu sagen. Neue Nummer 1 der Welt, der Weltmeister. Wie kann der eigentlich ein Verlierer sein? Eigentlich nicht. Ich würde dann natürlich auch Gabriel Clemens nennen, den wir gleich nochmal besonders besprechen, aber ich hätte ja auch noch Vorschläge und die wären jetzt zum einen erstmal Josh Rock und Alan Suter.
Definitiv, ja, also Rock, der viele Erwartungen auf seinen Schultern hatte und dann trotzdem eine tolle WM spielt, unglücklich ausscheidet, und Suter, der halt einfach das mit seinem Achtelfinale wiederholen kann, und wo ich auch sehr gespannt bin, wo die Reise noch hingeht. Und ja, also für mich ist auch ein Dimitri ein Gewinner irgendwie, weil da waren auch Zweifel und Unkonstanz vor dieser WM, aber er schafft es ins Halbfinale, er macht das wirklich gut, und deswegen ist ein Dimitri für mich da irgendwie auch zu nennen. Ja.
Gerne auch hier im Chat natürlich eure Gewinner und Verlierer reinschreiben. Ich hatte mir auch noch notiert Chris Doby als,
mich, ja, genau,
als Gewinner und Stephen Bunting.
Hatte ich ja auch. Definitiv, klar. Also das, was er da abgebrannt hat, und ja, im Viertelfinale verließen sie ihn dann, aber so viel hat nicht gefehlt, um dann Michael Smith rauszukegeln. Aber auch beeindruckend, wie Smith dann zurückgekommen ist von dieser von diesem ordentlichen Wackler, kann man sagen.
Hier kommt noch dann Scott Williams als, oder Williams steht hier nur, es könnte natürlich Jim Williams und Scott Williams sein, da
ja,
müsste man natürlich nochmal.
Ja. tja.
Kann man sicherlich auch. Ich finde, beide haben, also Jim Williams hat mich gegen Gabriel Clemens total überrascht, ich habe ihn nicht so stark erwartet, und Scott Williams ist für mich aber auch eine positive Erscheinung, aber ob er jetzt ein Gewinner ist, weiß ich nicht. Aber definitiv kein Verlierer. Das können wir vielleicht so da mitnehmen. Was haben wir hier noch? Wir haben auch über Josh Rock diskutiert, der von manchen nicht unbedingt als Gewinner angesehen wird.
Ja, was soll er denn machen? Also auch die Auslosung. Also gucken wir uns mal die Auslosung von Gabriel Clemens an und die von Josh Rock. Also Callan Ritz, Nathan Aspinall, Johnny Clayton. Ich meine, mit dem Hammer könnte man halt einfach mal sagen, ja, Gaga hatte halt bis zum Viertelfinale auch keinen gesetzten, den er schlagen musste. Ich will damit nicht schlecht machen, was Gaga gemacht hat, aber also gegen Johnny Clayton kann man auch mal 3-4 verlieren. Und nach dem Jahr, was er da jetzt hatte und dem, was er da alles an, na, wie die ihn gehypt haben bei Sky Sports und so weiter, also gehört er mir für mich schon auch zu den Gewinnern, weil er es geschafft hat, durchaus auch abzuliefern. Also man muss ja auch mal sehen, der Unterschied zwischen dem, was da auf dem Floor gespielt wird und dem, was auf der Bühne gespielt wird, ist ja exorbitant. Das sind ja 10, 15 Punkte regelmäßig Unterschied. Also ich meine, immerhin wird er nicht als Verlierer dargestellt, aber weiß ich nicht, ob man
ich
da
sehe
jetzt
ihn auch als Gewinner.
Ja.
Also vor allen Dingen mit dem Druck auf den Schultern für seine ersten WM. Ich glaube, wir wären alle froh, wenn einen Deutschen hätten, der so ein erstes Jahr gespielt hätte und vor allen Dingen auch so eine WM gespielt hätte. Ich meine, der hat auch einen kleinen Ritz geschlagen, der hat auch keine einfache erste Aufgabe. Ne? Also das schon in der ersten Runde musste er ja auch ran. Und dann Nathan Aspinall zu schlagen, wo es ja auch zum ersten Mal wirklich mal so ein krasses WM-Duell für ihn gab. Und auch gegen Johnny Clayton hätten da ein, zwei Sachen vielleicht mehr gepasst, hätte er das auch gewonnen. Und wer weiß, ja, ne? Also, ich sehe ihn vor allen Dingen mit seiner Entwicklung über das ganze Jahr hinweg und auch inklusive der WM einfach als Gewinner. Da,
ja,
da bin ich auch bei dir, absolut. Ja, dann kommen wir zu den Verlierern.
Peter Wright.
Peter Wright als erster Vorschlag von dir habe ich mir auch so notiert. Ich habe auch noch einen zweiten Schotten, das ist Gary Anderson.
Ja, ja.
Der weit abgerutscht in der Order of Merit oder abgerutscht ist in der Order of Merit und erstmal jetzt sehen muss, hat er noch Bock, wie viel Bock auf was und was tue ich noch und was will ich noch? Will ich trainieren, will ich noch spielen oder will ich einfach bald dann irgendwann gar nichts mehr machen, was mit dem Dartsport zu tun hat? Ja. Ich denke, die Frage muss er sich stellen und Peter Wright, Kevin, muss sich auch fragen, ne, was ist alles so schief gelaufen? Klar, Joanne ging es nicht gut, das wissen wir alle, aber auch das ja generell war ja von Anfang an nicht gerade so überzeugend und auch da ist die Frage, was können wir von dem in 2023 erwarten?
Sehr schwer zu sagen. Immer wieder gab es Momente, auch vor seinem, ich glaube, vor seinem ersten WM-Titel gab es auch Momente, wo man dann gesagt hat, ah, und dann rutscht er vielleicht aus den Top 5, aus den Top 10 raus. Er hat immer wieder Momente gefunden, ist immer wieder zurückgekommen. Aber Peter Wright war auch nie derjenige, der die Tour total dominiert hat, der aber immer wieder es geschafft hat, Momente zu setzen. Ich bin sehr gespannt, wie das für ihn in 2023 laufen wird und finde es extrem schwierig zu prognostizieren. Bei Price ist das ähnlich. Da bin ich jetzt auch nicht derjenige, der sagt, der gewinnt dieses Jahr 10 Turniere.
Und Gavin Price, sicherlich auch ein Verlierer, vor allen Dingen jetzt auch nach dieser Aktion mit den Ohrschützern, ja. Die Memes sind alle entstanden. Der braucht ja quasi den kompletten Neustart in diesem Jahr. Vielleicht muss er den Reset-Knopf irgendwie drücken, aber der muss ja schon auch fast diese Aktion wieder von ganz, ganz vorne anfangen. Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt beim nächsten Major-Event, gut, das Masters wird es ja dann sein, wie da die Fans auf ihn reagieren.
Ja, da bin ich, also, da hoffe ich auch, dass es nicht eskaliert. Gar nicht, was ich da mehr sagen soll. Also, er macht sich durch so eine Aktion natürlich nicht einfacher. Nee, jemand, bei dem man aber genauso wenig weiß, wohin es geht, das ist für mich die dritte Enttäuschung, auch wenn man es vielleicht hat kommen sehen, James Wade.
Auch der hatten wir aber, das hatten wir aber auch eigentlich vor Start der WM auch schon gesehen, ne? Also eigentlich sind das alles keine überraschenden Enttäuschungen. Also Wright nicht, weil der nicht die Form hatte, Anderson hatten wir auch gesagt, nach dem Jahr, gut, WM hat er immer stark gespielt. Dann aber auch Gavin Price, der nicht in Topform kam, und noch James Wade nicht.
Was ist mit Noppert?
Ich glaube, der hätte sich auch mehr ausgerechnet, ja. Bei der WM.
Cross und Fragezeichen.
Finde ich eher nicht, weil er gut gespielt hat. Mhm. Das Ergebnis ist enttäuschend, aber nicht seine Leistung.
Humphreys,
da würde ich doch,
Fragezeichen.
Der hat mich auch enttäuscht, in allen seinen Spielen, wenn ich ehrlich bin. Und ich hätte nicht gedacht, dass er, weil er ja schon mal so WM-Bühne so gut gespielt hat, dass er da so mit dem Druck Probleme hat.
Ja.
Was ist mit Barney?
Ob man da erwarten muss, dass der Price schlägt, aber ja, die Art und Weise, da haben sich viele mehr erwartet. Ich kann zumindest nachvollziehen, wenn man ihn als Enttäuschung sieht. Doch. Ob jetzt Ratajski eine Enttäuschung ist, eher nicht.
Adrian also. Lewis?
War wieder viel dabei, von genialen Momenten über nicht so geniale Momente und am Ende halt auch wieder sehr, sehr unkonstant gewesen und er kommt nicht voran.
Und einen Namen habe ich noch, Daryl Gurney.
Ja, kann ich unterschreiben. Auch jetzt weiß nicht, wann der zuletzt auf Platz 26 der Weltrangliste stand. Zutaten, Gegner, bei dem man sich vorstellen konnte, dass es eng wird, aber er findet nicht mehr, in die Stärke zurück aktuell, die er hatte. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob es da nochmal nach unten geht und dann irgendwann aus den Top 32 raus. Fragezeichen.
Dann schließen wir doch diesen Themenkomplex ab und kommen jetzt dann zu der Bilanz der deutschsprachigen WM-Teilnehmer. Ich denke, zu Gabriel Clemens haben wir eigentlich alles gesagt. Eine historisch Siege gegen William O'Connor, Jim Williams, Alan Sutton, Gavin Price, ein vielleicht life-changing Tournament, oder wahrscheinlich ist es so, dass es ein life-changing Tournament war vom German Giant.
Alleine für was er jetzt eingeladen wird, ne? Alleine, wenn man sich jetzt die Fotos da irgendwie die Werbesachen für die Darts-Galas anguckt, wo da jetzt steht, die Stars des Sports und der WM-Held Gabriel Clemens. Also, ich glaube, da gab es einige Galas, wo er im Vorhinein gar nicht vorgesehen war. Natürlich bei der Saar-Darts-Gala auf jeden Fall, aber ich glaube nicht bei den fünf anderen, wo er jetzt auch noch dabei ist. Mal Pi mal Daumen.
Nee, das definitiv. Promi Darts WM jetzt ja auch dann. Und vielleicht ja auch die Premier League Fragezeichen. Das Thema hatten wir ja auch schon ausgiebig besprochen. Martin Schindler, denke ich, kann auch zufrieden sein, Kevin. Oder er hat zum ersten Mal
Ja.
ein Match auf der Ali-Pelli-Bühne gewonnen.
Definitiv. Und gegen Michael Smith wirklich auch einiges gezeigt. Am Schluss ein bisschen nachgelassen, aber Smith, der dann auch ins Rollen gekommen ist. Und ich glaube, für Martin ist das ein toller Abschluss. Ich bin sehr gespannt. Er hat, glaube ich, irgendwie nur 45.000 in diesem Jahr zu verteidigen. Nur nach so einem tollen Jahr wie jetzt dem 2022. Also da könnte viel in Richtung weiter an die Top 20 rangehen, wenn das so weitergeht. Und ich sehe jetzt bei Martin wenig Gründe, warum das nicht so weitergehen sollte, könnte, wie auch immer.
Ja, das macht einfach Lust auf mehr dieses Jahr, ne? Und auch ihn auf der Bühne so gut zu performen zu sehen. Auch dann gegen Michael Smith, wo er wirklich, ja, echt kurz davor war, den Bully Boy da zu stürzen. Und Smith hat es ja auch gestern nochmal gesagt, gegen Martin war es halt wirklich eng, es hätte auch alles anders verlaufen können. Tolles Jahr, ich bin sehr, sehr gespannt auf The Ball. Jetzt ja auch fester Teil der Top 32 der Welt in der Order of Merit. Zwei Deutsche sind da jetzt fix fest mit drin. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und dann nehmen wir noch den dritten Deutschen direkt hinterher mit rein. Die Rede ist dann natürlich von Flo Hempel. Ich habe mir hier notiert, Flo Hempel total im Soll, gewinnt ein schwieriges erstes Spiel, hätte aber auch durchaus noch mehr sein können im Nachhinein.
Ja, definitiv. Also hat gegen Luke Humphries viele Fehler gemacht. War ein Spiel, in dem beide Fehler machen, in dem beide so ein bisschen krampfig unterwegs sind, ein Kampfspiel. Es gab Spieler und Leistungen, die deutlich besser waren in der Runde als das, was Luke gespielt hat. Du hast es vorhin angesprochen, der eigentlich nie zu seinem Spiel gefunden hat. Ein bisschen eine verpasste Chance auch für Flo. So, ich sehe es ähnlich, aber nichts, wo man jetzt sagt, irgendwie er hätte müssen oder was weiß ich. Es ist, finde ich, aber schon eine verpasste Chance und das darf man dann auch mal ansprechen.
Das denke ich auch, aber nach dem Jahr, was ja wirklich nicht gut war und eigentlich ja durch den Super League-Sieg erst dann zur WM geführt hat, nimmt dann 15.000 Pfund mit und das ist, glaube ich, eine gute Basis jetzt auch. Er muss es ja dann auch verteidigen und wir wissen ja alle, den Anfang von 2021 hat er gar nicht spielen können oder gespielt damals, viele Turniere auslassen müssen. Also alles, was erstmal zum Anfang des Jahres da reinkommt, ist Bonus für den Flo und dann kann er sich eigentlich auch erstmal noch mit einem guten Start ins Jahr, den wir natürlich allen deutschen Österreichern wünschen, da weiter nach oben spielen und stabilisieren. Gut, dann gehen wir Richtung Rot-Weiß-Rot, Kevin. Und ich denke, da sind die Gemüter in den beiden Lagern ein bisschen unterschiedlich, ne? Wir haben Mensa Sulovic dabei gehabt, der gegen Mike de Decker gewonnen hat, wo viele schon sagten, oh, das wird aber sehr, sehr schwer gegen einen echt guten Mike de Decker, der eine tolle Entwicklung genommen hat. Und dann dieser kämpferische, starke Auftritt gegen Michael van Gerven, das Moment des Turniers, ne, wo er die 161 checkt, van Gerven hat es ihm nicht zugetraut, verweigerte den Versuch auf Bullseye. Und auf der anderen Seite haben wir Roger Rodriguez, der echt ein super Jahr gespielt hat, aber gegen Lawrence Ilagan dann doch, ja, enttäuscht hat, zumindest vom Ergebnis her und vielleicht auch von der Spielweise her.
Ja, Also ich habe Ilagen tatsächlich noch nie so stark auf der Bühne erlebt. Das finde ich auch. Also viele Last Dart Finishes, die er dann auch gemacht hat, nimmt er sich ganz viel Zeit, wo du dann denkst, das kann doch nicht gut gehen. Die Halle fängt wieder an, entsprechend laut zu werden und die Welle zu machen und er trifft es trotzdem. Auf der anderen Seite hat aber Roby auch viele Fehler gemacht. Diese Geschichte mit der 180 hat einmal oder zweimal funktioniert und fünf, sechs Mal halt nicht, wo man dann sich doch dabei ertappt hat, ihm zuzurufen, zieh doch durch. Aber das Problem war, irgendwann hat das Publikum halt auch damit gerechnet, dass er das machen würde und hat nach zwei Pfeilen schon angefangen und das macht es dann natürlich auch nicht einfacher. Also da weiß ich eben nicht, ob das Publikum antizipieren und mitreißen wollen und diese Geschichten, ob ihm das in dem Moment geholfen hat oder ob es nicht besser gewesen wäre, sich auf das in Anführungsstrichen Business zu konzentrieren. Der erste Dart war, soweit ich mich erinnere, echt problematisch und dann scheint er das Match doch auf seine Seite zu ziehen, aber kriegt es dann wieder nicht hin. Und dann gibt es einen Entscheidungsleck, soweit ich weiß, im fünften Satz, wo auch Chancen da sind und dann passen die Scores nicht. Also das war ein Auftritt, der irgendwie wieder ein bisschen nachdenklich gemacht hat, wo ich aber glaube, dass es ihm jetzt nicht so viel ausgemacht hat. Na, der hat dieses Jahr genug andere Dinge auch im privaten Bereich erlebt, aber wo ich mir erhoffe, dass die Kurve weiter nach oben bei ihm geht, weil ich glaube, da ist noch viel im Tank. Und es war vielleicht auch eine definitiv eine verpasste Chance gegen einen Gegner, den ich aber schwächer eingeschätzt hätte.
Dann haben wir auch das, denke ich, ganz gut nochmal zusammengefasst und wollen jetzt nochmal kurz, bevor wir zu den Statistiken kommen, um da endlich jetzt unter die WM auch einen ganz dicken Haken zu machen, nochmal auf die drei Damen zu sprechen kommen. Erstmalig, Kevin, waren drei Damen bei der PDC-WM mit dabei und wir müssen erstmal von den nackten Zahlen her schauen, dass keine ein Spiel gewonnen hat, aber sie haben sich alle drei eigentlich gut verkauft.
Definitiv. Also Satzergebnisse, die eng waren, alle mindestens einen Satz gewonnen. Lisa Ashton am Ende am nächsten dran, so von den Sätzen her. Auch eine Fallon Sherrock, die wirklich das gut gemacht hat. Eine Bo Greaves, die einen guten ersten Auftritt auf der Bühne hatte. Alle hatten Momente, wo es vielleicht nicht so gut lief. Aber es fällt schwer, da jetzt irgendwie total unzufrieden zu sein. Also die Entwicklung geht da auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es kommt aber, glaube ich, halt nach den dreien erstmal lange nichts. Das ist halt die Geschichte, wo es schön wäre, wenn da in der Breite noch was passieren würde. Aber ich glaube, das wussten wir auch schon vor der WM.
Ja, das wussten wir, denke ich, auf jeden Fall nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen aufgedüttelter. Lisa Ashton gewinnt zwei Sätze, hat vielleicht, ja, abgesehen von diesem einen Satz gegen Jan Decker damals so gut wie noch nie auf der Ali-Pelli-Bühne gespielt und sich präsentiert. Dennoch muss man da aber sagen, die Zeit arbeitet schon so ein bisschen auch gegen sie, ne? Also, ich meine, ihre Prime-Time, vielleicht war sie auch schon.
Ja, das würde ich nicht ausschließen. Gerade wenn du da Sherrock und Greaves hast, ist natürlich die Frage, wie lange kann sie das aufrechterhalten noch und wann kommt dann noch mal die ein oder andere Junge von hinten? Kommt eine Mikuru Suzuki noch mal auf? Also es war mit Sicherheit eins der stärksten Bühnenspiele, die ich von ihr gesehen habe. Und es ist natürlich schade, dass sie das nicht vergolden konnte.
Fallon Sherrock, wir hatten das im Vorhinein besprochen und eigentlich haben da alle drüber geredet, über diese vermeintliche Wildcard, die sie da erhalten hat, durch ihren Sieg beim Women's World Matchplay noch ins Turnier Tableau gekommen. Hat nicht schlecht gespielt gegen Ricky Evans, fand ich nicht. Also ich finde auch mit allem drum und dran war das sicherlich auch kein einfacher Auftritt für sie. Ich meine, sie hat gute Vibes im Ali Pelli und bekommt auch von den Fans von den drei genannten immer noch die meiste Unterstützung. Ich fand das bei Greaves und bei Ashton war das gar nicht so krass, dass da Mann gegen Frau spielt. Das hatten wir ja auch besprochen. sie verliert halt drei Decider, ne? Aber man merkt trotzdem, dass sie sich auf der Bühne wohlfühlt und glaube ich, das ist auch das, was sie braucht, weil ihre Probleme liegen ja eher noch auf dem Floor, aber ja, das Problem muss sie lösen, sonst kommt sie halt nicht auf die Bühne.
Ja, sie hat aber ja auch in diesem Jahr sehr wenige gute Bühnenspiele gemacht. Also ich fand es beeindruckend, dass sie anscheinend in der Vorbereitung auch an den richtigen Hebeln angesetzt hat, um ihr Spiel doch nochmal um einige Prozent dann wieder anzuheben. Und jetzt ist halt die Frage, gelingt ihr das auch für den Floor? Da hast du natürlich recht, das ist eine Baustelle. Natürlich kann die auch mal auf dem Floor einen raushauen, aber die Spanne zwischen 95 und 75, das ist bei ihr einfach zu groß. Und sie ist jetzt auch nicht diejenige, die einem sofort einfällt, wenn man über die Favoriten bei der Q-School spricht, was wir ja gleich auch nochmal kurz tun werden.
Genau, das tun wir gleich noch, vorher noch zu Bo Greaves, dann nochmal einen Satz. Ja, vorher auch eine Story gewesen, ne, klar, als diese Women's Series Endphase, wo sie 8 Turniere in Serie gewinnt, dann dieses Spiel gegen Federer und Sherbrooke, wo sie 148 checkt, ja, und die ganze Story drumherum, die PDC jetzt aufgebaut, natürlich haben alle darüber berichtet, aber mit 18 Jahren dann halt als Weltmeisterin der WDF kommt sie auf die Bühne und mir hat's einfach gefallen, dieser Auftritt. Ich muss es sagen, sie hätte mindestens einen Satzgewinn verdient gehabt. Sie hat auf mich Gelassenheit verkörpert, dass sie Spaß hat. Und es war aber eben auch eine starke Willie O'Connor auf der anderen Seite. Aber man muss natürlich sagen, Bo Greaves ist 18. Die hat die ganze Karriere noch vor sich.
Ja, also ich habe eben fälschlicherweise gesagt, jede von den Damen hat einen Satz gewonnen. Das stimmt natürlich nicht. Aber da waren auch zwei Decider dabei in dieser Partie. Und ich war beeindruckt, wie O'Connor das gemacht hat. Und es war aber auch ein leistungstechnisch gutes Debüt von ihr, worauf sie aufbauen kann und denke ich auch aufbauen wird. Und ja, ich meine, es hätte dieser WM natürlich gut getan, wenn eine Frau auch nochmal gewonnen hätte. Einfach so ein Hype nochmal zu kriegen und so weiter, aber es ist eben nicht passiert, aber so weit weg waren sie auch nicht. Also erinnere mich da an andere Jahre, ich glaube, beim ersten Mal, wo wir zwei Damen dabei hatten, Ashton und Dobromyslova, da war bis auf diesen Knallersatz von Lisa gegen Jan Decker, war nichts mehr dabei. Anastasia war ein paar Tage später weit, weit weg.
Ja. Ich erinnere mich auch noch dran. Das gefühlt aber auch jetzt schon ein paar Jahre her. Ne? Also auch wie die Zeit da rennt, eigentlich echt Wahnsinn.
Das war die WM, nun, ja, wo unfassbar viele Gesetzte ausgeschieden sind und sich einige darüber beschwert haben. Ja, die Ungesetzten, die haben ja dann schon ein Spiel gehabt und dann besser auf der Bühne und das müsste man nochmal überdenken. Und jetzt sieht man halt einfach, dass das nicht ein Faktor ist, sondern Dinge passieren oder Dinge passieren nicht. Dieses Jahr sind nur drei Gesetzte in der Auftakthürde ausgeschieden.
Das ist vollkommen korrekt und dann folgt jetzt auch der letzte Take zur PDC WM 2023 in Form der Useful Sets presented by Darts Oracle, wie immer bereitgestellt via Philipp Wolf. Das sind jetzt nochmal, wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück, 7 Highlights, die ich jetzt hier nochmal aufzählen möchte und damit wollen wir dann die WM auch wirklich final abschließen. Also, Michael Smith ist nach seinem Finalerfolg über Michael van Gerven der erste Engländer in 5 Jahren, der die PDC-Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Im Jahr 2018 war Rob Cross der letzte englische Weltmeister, der wiederum England auch zum ersten Mal in 5 Jahren bei der WM siegen ließ. So 2 Engländer in den letzten, ja, insgesamt dann 10 Jahren.
Ja.
Als WM-Sieger. Als neue Nummer 1 der Welt ist Smith der 7. englische Weltrangliste erst überhaupt und der erste Engländer an der Spitze in 9 Jahren.
Ja, Taylor. Lloyd. Warren Little, Smith, Harrington. Jetzt bin ich auf 5 gekommen, ne? Priestley wird es auch mal gewesen sein.
Ja. Noch einer.
Boah, aber immerhin habe ich 6 hingekriegt.
Ja, vielleicht, wenn jemand im Chat den siebten noch hat, oder gerne, sonst reichen wir das dann nochmal nach. Dann mache ich weiter mit dem nächsten Fakt. Durch den gestrigen Sieg hat Michael Smith die Marke an eingespielten Preisgeld bei der Weltmeisterschaft von 1 Million Pfund überschritten. Dies haben zuvor nur Michael van Gerwen, Phil Taylor, Gary Anderson und Peter Wright geschafft. Was die Einnahmen alleine im Ali Pally anbelangt, hat Michael Smith jetzt sogar Phil Taylor überholt, womit Smith der englische Spieler mit dem höchsten Preisgeld in dieser Spielstätte ist. Im gesamten Turnierverlauf wurden dieses Jahr 901 180er geworfen. Der bisherige Rekord, der lag ja bekanntlich bei 880 Maxima. Und der war bereits nach dem vierten Satz des WM-Finals gebrochen. 66 dieser 180er kamen alleine von Turniersieger Michael Smith. Erst zum zweiten Mal nach 2017 lag die Rate an 180ern pro Leg bei über 0,5. Für die Runde der letzten 32 wurde mit 229 180ern sogar eine neue Bestmarke aufgestellt. Wir bleiben bei den 180ern, denn auch die Anzahl der 180er von Gabriel Clemens war aus deutscher Sicht historisch. In 122 Legs brachte Clemens 36 180er ans Board. Noch nie hat ein Deutscher so viele 180er bei einer WM geworfen. Der bisherige Bestwert von 20 180ern kam ebenfalls von Gabriel Clemens im Jahr 2021. Und die 11 180er im Halbfinale gegen Michael Smith waren auch deutscher Rekord für 180er in einer Partie. Mit einem Turnier-Average von 103,04 stellte Michael van Gerwen den höchsten Turnier-Average eines Spielers bei der Weltmeisterschaft seit seinem letzten WM-Sieg im Jahr 2019 auf. Van Gerwen erzielte jedoch zum ersten Mal überhaupt keinen dreistelligen Average in einer Finalpartie der WM und verlor bereits sein drittes WM-Finale. Nur Phil Taylor und Dennis Priestley haben in der PDC mehr Finalniederlagen einstecken müssen. Übrigens, Nachtrag, wer noch Nummer 1 der Welt war, Peter Manley.
Wahnsinn. Okay. Ja, da gab es noch ein Punktesystem. Da gab es interessante Entwicklungen. Auch Colin Lloyd, der in die WM 2007 als Nummer 1 gegangen ist,
Ja.
obwohl, ja, genau.
Ja, mit Taylor, das war, habe ich mich früher immer gefragt, wie das sein kann. Ja,
Ja, ich
interessant.
glaube, da hatten die Pro Tour Turniere noch eine höhere Bedeutung, als sie das heute haben.
Ja. Gut, zwei Stats habe ich noch. Obwohl die Spiele im Halbfinale und im Finale im Schnitt einen dreistelligen Average verbuchten, lag der gesamte Turnier-Average nur bei 91,66 Punkten, womit der Standard um 0,19 schlechter war als bei der letzten WM. Dies ist der schlechteste Turnier-Average einer WM seit 2013, was vor allem daran lag, dass das Niveau in Runde 1 und 2 deutlich niedriger war als in den letzten 4 Jahren. Auch wenn mit Smiths 11-Darter zum Matchgewinn gestern noch die Marke an 1.800 gespielten Legs erreicht wurde, verliefen viele Partien der diesjährigen Weltmeisterschaft eher eindeutig. In 30 der 95 Spielen gewann der Verlierer nicht einen Satz. Mehr Whitewashes in Sätzen gab es nur im Jahr 2016. Im Gegensatz zu den letzten beiden Auflagen ging ab dem Viertelfinale kein einziges Spiel mehr über die komplette Satzdistanz. Und damit, Ladies and Gentlemen, wollen wir die PDC WM 2023 dann auch beiseite legen. Aber wir sind noch nicht ganz durch mit der heutigen Folge. Wir hatten ja noch versprochen, dass wir auch noch eine kleine Vorschau auf die Q-School 2023 in Kalkar und in Milton Keynes legen, Kevin.
Ja, ein Highlight für viele, ganz unterschiedliche Namen, Gesichter, die es da zu entdecken gilt. Manche kennt man nicht. Manche werden überraschen, manche werden enttäuschen. Es wird wieder hunderte von Spielern geben, die da um Tourkarten spielen. Wir haben noch keine Meldelisten, keine offiziellen. Es steht im Raum, dass wir 27 Tourkarten ausspielen werden in den beiden Q-Schools. Es ist auch schon diskutiert worden, wie es denn verteilt werden könnte. Ja, 15, 12, also 15 UK, 12 Europa ist, glaube ich, das, was ich jetzt so am häufigsten gehört habe. 16-11 könnte ich mir auch noch vorstellen. 17-10 wäre, glaube ich, dann fast, also ich glaube, es wird gerade durch die Tatsache, dass es in Kalkar stattfindet, ja, an der niederländischen Grenze, wird das nochmal richtig einen Boost geben. Auch dadurch, dass die WDF ihre WM ans Jahresende verlegt hat, kann das auch nochmal, glaube ich, richtig einen Knall geben bei den Anmeldungen. Auch, dass es jetzt wahrscheinlich keine Corona-Regeln geben wird. Vielleicht kriegen wir sogar einen neuen Anmeldungsrekord. Keine Ahnung. Ja, es wird einige interessante Namen geben, die die Karte verloren haben. Aus deutscher Sicht habe ich jetzt gar nicht so viele auf dem Schirm, wo ich denke, die könnten die Karte holen, ehrlich gesagt. Aber alles der Reihe nach, denke ich.
Genau, was ja auch noch so sein wird, dass sich jetzt viele, also man muss ja sagen, es gibt zwei Youth Schools, du hast ja gesagt, einmal die UK-Variante, einmal die EU-Variante in Kalkar in Deutschland und einmal England. UKler müssen in Milton Keynes spielen und die Deutschen, Niederländer und so weiter müssen in Kalkar spielen. Für Leute aus dem sogenannten Rest of the World-Ländern, zum Beispiel USA, Japan und so weiter, die dürfen frei wählen und in diesem Jahr ist es auffällig so, dass viele sich für Kalkar entscheiden. Kevin, da hattest du ja auch schon gerade ein bisschen angedeutet, das könnte auch nochmal dazu führen, plus dem Fakt, dass echt viele Niederländer wahrscheinlich melden, weil es in Kalkar echt nicht weit zur niederländischen Grenze ist. Ich komme daher, ich kann das bestätigen. Könnte das wirklich ein bisschen näher zusammenrücken, was die Teilnehmerzahlen angeht. Auch in diesem Jahr gibt es aber wieder zwei Stages. Wir haben an den ersten drei Tagen Stage 1, ob das jetzt noch 1b und 1a aufgeteilt wird. Ja. Ich weiß es nicht, es könnte sein, wenn es viele Teilnehmer sind, aber die Corona-Regeln, die diese Sache herbeigeführt haben, gelten ja nicht mehr. Da müssen erstmal alle rein, die sich, die keine Tourkarte verloren haben, also die Tourkarte in diesem Jahr verloren haben, zum Beispiel Max Hopp, die sind bereits fix für die Final Stage gesetzt und da werden 128 Spieler in Kalkar und 128 Spieler in Milton Keynes dann in der Final Stage in den letzten vier Tagen dann die Tourkarten ausspielen. Und dieses 128er Feld wird eben an den ersten drei Tagen aufgefüllt mit den Teilnehmern.
Ja, spannend auf jeden Fall. Und man kann natürlich immer auch über die Vorquali diskutieren und es wird auch dieses Jahr wieder so sein, ne? Es ist auch eine gewisse Lotterie. Es ist, sind in meinen Augen zu viele Tourkarten, die dort ausgespielt werden. Und man müsste und könnte über Vorqualifikationen nachdenken und so weiter, weil wir werden offene Auslosungen haben, wir werden wieder Spieler haben, die mit 40er, 45er Averages da sind, weil es keine Beschränkungen gibt und die dann auch Auslosungen ordentlich verfälschen können und entsprechend beeinflussen können. Aber ja, das System ist jetzt erstmal, wie es ist und trotzdem freut man sich drauf, weil ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Geschichten, die es kann ein bestimmter guter Tag, kann reichen. Und dann wird es auch wieder Spieler geben, die von denen hörst du die ersten zwei, drei Tage nichts und dann hauen die plötzlich am letzten Tag einen raus. Also es wird ganz, ganz viele Geschichten geben, sowohl in die positive Richtung als auch in die negative. Ne? Letztes Jahr mit den 10 Matchstarts von Dragutin Horvat, auch dieses Drama werden wir dieses Jahr auch wieder haben, in welcher Richtung auch immer, ob mit deutscher Brille oder ohne.
Nehmen wir ein paar Fragen hier mit rein. Habt ihr schon eine Info, wo die Nordamerikaner spielen? Ja, das ist schon teilweise bekannt. Und zwar haben zum Beispiel Alex Spellman, Jacob Taylor, Larry Butler, mein Gott, werden alle in Kalkar spielen. Larry Butler. Und Mel Cumming wird in UK spielen. Das mal von Leuten jetzt aus USA und Australien, Neuseeland. Ein Corey Cadby wird auch in Kalkar spielen. Das ist sicherlich eine sehr interessante Entwicklung auch. In den letzten Jahren habe ich mich immer wirklich gefragt, warum gehen die nach UK? Die konnten ja schon immer wählen. In diesem Jahr scheint man da doch eher der Meinung zu sein, dass Kalkar die einfache Variante ist, auch wenn da viele Niederländer mit dabei sind. Dann kommt die Frage, spielt Danny Baggestick U School? Nein, wird er nicht. Das hat er gesagt. Das wird er in diesem Jahr ja nicht tun. Was haben wir hier noch? Final Stage auch nur 3 oder 4 Tage. Nein, First Stage 3 Tage und Final Stage dann 4 Tage, von Montag bis Sonntag findet das Ganze statt, ab 9. Januar. Gibt's was zu Christo Reyes? Bisher habe ich da nichts gehört, Kevin, du?
Auch nicht so richtig. Da war ja dann auch die Geschichte, dass er eigentlich auf der Liste stand für den südeuropäischen Qualifier und dann, soweit ich weiß, auch nicht gespielt hat. Habe ich auch nicht viel mehr gehört als das.
Und dann, glaube ich, wenn wir schon mal den Namen sind, dann können wir wirklich mal auf Favoriten oder bekannte Namen, glaube ich, jetzt auch mal eingehen. Vielleicht erstmal Spieler aus Deutschland und Österreich, die wir da durchgehen können. Die große Personalie aus deutscher Sicht natürlich, Kevin, ist Max Hopp.
Ja, welchen Max Hopp werden wir sehen? Wie kann er mithalten? Der Qualifier bei der WM hat gezeigt, was gehen kann, aber wir haben auch in einigen Momenten gesehen im letzten Jahr, was nicht funktioniert oder das mal, was nicht funktioniert. Ne? Und es ist extrem schwierig. Es ist eine Wundertüte. Ich glaube, dass das jemand ist, der über einen Tagessieg kommt, wenn.
Also ich glaube, wenn er so spielt wie bei dem West Europe Qualifier, dann kann es auf jeden Fall reichen. Mhm. Ich glaube, da kann man einige Runden gewinnen und dann kann er, wenn er zwei solche Tage hat, kann das auch über die Rangliste reichen, glaube ich. Mhm. Aber das muss man sehen. Hier kommt schon der Name Lukas Wenig in den Chat.
Ja, also das ist für mich die größte deutsche Option, Lukas Wenig, weil ich wirklich glaube, der hat jetzt nochmal ein Jahr Erfahrungen gesammelt. Ja, er hat dann auch Challenge Tour nochmal was ausgelassen, aber da lag dann der Fokus sehr auf der Super League und ich glaube, jetzt liegt der Fokus auch sehr auf der Q-School. Lukas habe ich wie letztes Jahr auch sehr auf dem Zettel, ja.
Daniel Klose?
Ja, hat mir letztes Jahr echt gut gefallen, imponiert, eine gute Super League gespielt. Warum nicht? Auch jemand, der mir da jetzt, also der mir nicht fremd ist, was das betrifft, ja.
Ja, den sehe ich auch echt mit guten Chancen, muss ich sagen. Ja. Ob es dann am Ende für den Tourcard reicht, aber ich glaube, dass er zum Beispiel einer ist von den Deutschen, der bis zum letzten Tag um eine Tourcard kämpfen kann. Ja. Das sind Spieler, die gehören auf jeden Fall in die Final Stage. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das schaffen. Ich meine, in der Regel fliegen solche Spieler aber auch in der ersten Stage nicht raus. Also das hatten wir eigentlich fast noch nie. Wenn sie vielleicht dann noch den dritten Tag spielen müssen und es vorher noch nicht geschafft haben, ja, das kann sein, aber also ich kann mich an keinen großen Namen erinnern, die wirklich so krass unterperformt haben, dass sie das nicht geschafft haben. Da müsste echt schon viel zusammenkommen. Weitere Namen, Kevin, da sind wir natürlich auch bei den Super League-Spielern, ist ja ganz klar. Franz Rötsch, Dragutin Horvat.
Ja, Rötsch sicherlich jemand, Horvat auch. Also gerade Horvat ist für mich auch ein Spieler, bei dem ganz viel möglich ist. Er holt irgendwie nur zwei Punkte zu, er ist wieder ganz knapp dran. Ich weiß aber halt auch nicht, ne, was macht er dann am Ende aus der Karte, wenn er sie hätte und so. Also ich weiß nicht, wie konstant er ist. Und also sehe ich jetzt, also Rötsch mehr als Horvat.
Dann, ja klar, Nico Kurz kann man immer sagen, ist die Frage auch da wieder, will er das überhaupt, wie geht er das an? Eine Sache noch, natürlich der Name, den ich als erstes genannt hätte, der aber bekanntlich dann wieder wahrscheinlich nur einen Tag spielen wird, ist Nico Springer.
Ja, der unglaublich Potenzial hätte und aber für den die Tourkarte dieses Jahr halt noch nicht anvisierbar ist, wegen der Ausbildung und all dem. Und ja, ansonsten hätte ich den auch als allererstes in den Ring geworfen, ja. Toller Spieler.
Ja, absolut, absolut. War ja auch im Super League-Finale gegen Flo Hempel verloren. Dann wird hier noch der Name Kai Gotthard reingeworfen, der letztes Jahr auch knapp scheitert war. Und ich würde jetzt auch noch sagen, René Adams, weil er mich bei der Super League wirklich positiv überrascht hat auch.
Ja, das war eine Entwicklung, die er auch genommen hat auf jeden Fall. Wo man halt jetzt schauen muss, kann er daran anknüpfen. Aber Adams wäre vielleicht jemand, der an einem Tagessieg vielleicht.
Micha Unterbuch wird nicht spielen. Er hat ja geschrieben, dass das beruflich nicht mehr vereinbar ist. Der sich jetzt wieder eher auf die WDF-Tour dann konzentrieren möchte. Also auch gar nicht erst dann die Q-School spielt. Wir haben dann immer noch vier Deutsche natürlich auf der Tour. Mit Florian Hempel, mit Gabriel Clemens, mit Martin Schindler und mit Ricardo Peteschko, der in sein zweites Tourcard-Jahr geht.
Und richtig Bock hatte, was man so gelesen hat, ja.
Genau, und nochmal vielleicht auch bei den Überraschungen zu bleiben, bei Adams war es positiv und auch bei David Schlichting, wir hatten ihn noch hier zu Gast, jetzt auch während der WM, hab dann auch nochmal gesagt, ey, was du gespielt hast, sehr, sehr cool, ist jetzt ja auch bei Loxley da, seit ja zumindest bekannt gegeben worden in dieser Woche. Und Fabian Schmutzler wäre natürlich auch noch ein junger Name.
Bei Fabian weiß man halt nicht, ne, da ist formtechnisch, war es natürlich jetzt schwierig, bei David bin ich sehr gespannt. Also es ist eine tolle Entwicklung, die es da jetzt gegeben hat. Und da kann man auch bei der Q-School ein bisschen was anrichten. Also glaube nicht, dass das jetzt dann schon die Tourkarte ist, aber den ein oder anderen guten Run, den traue ich ihm zu.
Dann ist hier die Frage nach einem Dark Horse. Da wird Liam Mendel Lawrence genannt. Ja, kennen wir natürlich, ist bekannt. Ob das dann für die Tourcard schon reicht, wäre schon eine Überraschung, muss ich sagen. Also das vor allen Dingen bei so einer ersten Teilnehmer, so einer Q-School, da gehört ja auch echt einiges mit dazu. Sehe ich jetzt erstmal nicht, aber why not? Also
ich meine, an der Stelle müsste man vielleicht auch Harry Ward nennen, der ja eigentlich aufgehört hatte und jetzt wieder zurückkommt. Und der eigentlich sich in den 2 Jahren seiner Tourkarte in die Top 64 gespielt hatte. Und dann aber halt aufgehört hat. Ansonsten Dark Horse.
Die Österreicher, Kevin?
Ja, schwierig. Also, Michael Rastowitz wird spielen. Wahrscheinlich wird dann auch ein Roxy James Rodriguez spielen. Ich fände es extrem spannend, dann halt auch irgendwie nochmal das ein oder andere weitere Gesicht dann zu sehen, na, ein Gödel, der sich jetzt ja nicht umsonst für die WDF WM qualifiziert hat, oder Patrick Tringler, oder wer mich letztes Jahr positiv überrascht hat und bei dem ich auch bei dem East Europe Qualifier ein paar starke Momente gesehen habe, Fabian Stütz, wo ich auch hoffe, dass er spielt und das als nächsten Step irgendwie nimmt und glaube, dass auch er ein bisschen was ausrichten kann. Aber die Wahrscheinlichkeit für einen deutschen Tourkartengewinner ist aktuell deutlich größer als die für einen Österreicher. Also wenn da nicht noch irgendwie nochmal ein, zwei Namen kommen, irgendwie, weiß ich nicht, bei einem Hannes Schnier weißt du nie, wenn der durchzieht, kannst du ihm das auch zutrauen. Wie gesagt, Christian Gödel hat für mich auch das Potenzial. Michael Rastowitz läuft seit Jahren seinen Ansprüchen hinterher, da habe ich lange nichts mehr gesehen, was über 85 gewesen ist. Das hat sich sehr zwischen 75 und irgendwie 82 eingependelt. Und das wird nicht reichen, das glaube ich nicht. So leid es mir tut.
Ja, hier noch ein Name, den ich auch auf der Liste hatte, war Patrick Gosnack. Der kann man da auch noch nennen. Und was weißt du bei Soran? Weißt du, ob er die Q-School spielt, wie das da aussieht?
Ich gehe mal jetzt aktuell nicht davon aus. Also, da, wenn ich da vorher nochmal dran gedacht hätte, hätte ich mich versucht zu informieren, weil der Weg ist ja nicht weit. Ist ja nur eine WhatsApp entfernt. Aber ich habe über die WM ist da vieles in meinem Kopf durcheinander gepurzelt. Ansonsten hätte ich da mal nachgefragt. Ich gehe aber aktuell nicht so richtig davon aus, weil ansonsten hätte er die Tourkarte im vergangenen Jahr halt auch irgendwie nicht so, ich sage mal, verfallen lassen, in Anführungsstrichen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob er das macht oder ob der Fokus mehr auf die verschiedenen beruflichen Standbeine, das Lokal, den Shop geht. Es ist immer ein Spieler, wenn er da ist, dann ist er für mich absolut im Kreis derer, die eine Karte holen können. Ich bin mir dieses Jahr aber sehr unsicher, ob er spielt.
Das dann natürlich auf daten.de dann nachzulesen, die finalen Teilnehmerlisten. So werden wir da jeden Tag sowohl von UK als auch von EU Q-School natürlich Berichte verfassen, die aktuellen Rankings damit mit einbinden. Das ist ja ganz, ganz, ganz klar. Das seid ihr ja gewohnt von den letzten Jahren.
Ich glaube, ein paar allgemeine Namen kann man ansonsten nochmal.
Ja. Ja, absolut, wollte ich jetzt eh nochmal machen. Also die Deutschen und Österreicher jetzt so ein bisschen abgehakt, aber jetzt nochmal zu großen Namen, bekannten Namen, die vielleicht auch als Favoriten auf die Tourkarten dann eben gelten. Du hattest Corey Cadby angesprochen, wo man nicht weiß, der hat natürlich gezeigt, was er kann, wenn er wirklich gut vorbereitet ist und nur annähernd die Form hat, die er mal hatte, dann wird er sich vielleicht auch eine Karte schnappen können, ne?
Ja, ja. Vielleicht sogar am ersten Tag, so nach dem Motto. Aber also, Cappy, ne? Wo ist er mit dem Kopf? Wie, ich meine, er tut es jetzt, aber das war ja auch schon, als er dann Profi war, so ein Hin und Her. Dann war er mal wieder monatelang in Australien, dann war er wieder hier. Klar, als er hier war in der kurzen Zeit, hat er sich dann mal eben in kürzester Zeit in die Nähe der Top 50 gespielt. Aber welchen Corey Cadby kriegen wir zu sehen?
Ihr könnt doch gerne noch mal in den Chat schreiben, wie viele Deutsche, denkt ihr, holen sich die Tourkarten? Das wird auch die Frage sein, die Umfrage zu dieser Sendung. Wie viele Deutsche gewinnen bei der Q-School eine Tourkarte? Stimmt da gerne ab. Bevor wir jetzt aber noch mal weitere Namen nennen, hier kommen auch schon einige rein in den Chat. Und die finde ich auch sehr, sehr spannend und interessant. Da ist man natürlich auch schnell bei den Niederländern, Kevin. Ne? Ja. Also wir haben einen Wesley Plaisir, einen Gian van Veen, die eigentlich schon ohne Tourkarte für Furore gesorgt haben.
Also die beiden definitiv weit oben. Man muss dann immer auch sehen, na, wer ist irgendwie knapp aus den Top 64 rausgefallen. Und da springt einen natürlich auch ein Ron Möhlenkamp an, wenn er die Tourkarte wirklich verliert. Da gab es ja nochmal Diskussionen, aber es sieht ja sehr danach aus. In Jelle Klaassen, der ja wirklich auch ein gutes Jahr bei der WDF gespielt hat, der sich für mehrere European Tour Turniere qualifiziert hat. Letztes Jahr hatte ich ihn auf dem Schirm, da war er nicht so weit, ich glaube jetzt schon. Ja, das sind starke Jeffrey, das war ein Fragezeichen, wo steht er aktuell? Ein Spieler, wenn alles läuft und es auch keine gesundheitlichen Probleme gibt, für mich eigentlich immer auf die Tour gehört. Und dann gibt es aber
Nils
auch
Sonnefeld.
Ein paar, ja, Nils Sonnefeld, klar.
Mike Kaivenhoven.
Ja.
Auch starke Niederländer. Das definitiv. Aber hier kommt auch die Frage rein, die zwei Franzosen, Thibaut Tricol.
Ja, Jacques Lape. Absolut. Beide. Tricol ist für mich jetzt, glaube ich, definitiv so weit. Und Labre, das ist für mich mehr der Tagessiegspieler als Tricol. Wäre natürlich toll. Je mehr Länder auf der Tour, desto besser. Ne? Und natürlich musst du dann auch Spieler aus Osteuropa nennen. Natürlich musst du dann einen Karel Sedlacek nennen. Natürlich einen Sebastian Biawetzki. Und vielleicht auch nochmal der ein oder andere sonst noch, der mir jetzt gerade nicht ad hoc sofort in der Birne brennt. Aber ja.
Ja, ich finde Sedlacek und Bialecki wirklich ganz, ganz heiße Anwärter. Zusammen mit Plaisir, Van Veen sind das für mich eigentlich vier klare Picks. Ich weiß, dass bei der Q-School sowas eigentlich oft in die Hose gehen kann, wenn man sagt, ja, der hat sich auf jeden Fall die Tourkarte, dann geht das meistens schief, aber die finde ich schon sehr, sehr stark, muss ich sagen, und da müssten echt auch viele Tage einfach komplett von den Auslosungen her, wir werden immer freie Auslosungen haben, ohne Setzliste, das vielleicht auch nochmal zur Info, dann kann man natürlich auch früh starke Gegner erwischen, aber da müsste echt schon viel passieren, wenn da sich nicht ein paar von denen die Dinger schnappen. Natürlich Schweizer, wird auch noch gesagt, Stefan Belmont.
Ja, ja.
Marcel Walpen wird auch spielen, der hat ja diese Swiss
Die haben ja
Swiss Darts Tour, ne?
Die haben ja Teilnahmen ausgespielt, ja.
Genau, der da viele Turniere gewonnen hat, der hat ja teilweise echt dominiert, viele Turniere gewonnen, wird auch mit dabei sein. Und Alex Spellman wird genannt, ja klar, den hatten wir vorhin schon bei den US-Amerikanern als CDC jetzt auch Teilnehmer. Und da werden wahrscheinlich auch Namen aufziehen, Kevin, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Ne? Und dann irgendwie weit kommen. Ich meine, so ein Harald Leitinger Gedächtnis, sowas haben wir immer wieder drin. Und
ja,
irgendwelche oder, Niederländer.
Ja, wir Vincent van der Meer hatten wir ja vor ein paar Jahren, der dann da durchgegangen ist. Klar, ist immer eine Möglichkeit. Und ja, da das macht es ja auch irgendwie aus. Auch wenn man dann bei manchen Namen denkt und sieht, was die gespielt haben. Bei manchen hat man recht behalten, ne? Bei einem Leitinger, der dann einen tollen Tag hatte und das dann nie wieder abrufen konnte, die Jahre. Ein Van der Meer, der dann nach 2 Jahren auch wieder weg war. Auch solche Geschichten wird es wieder geben, definitiv. Und ich glaube, die Chance auf ganz neue Namen ist halt in UK noch mal größer, ne? Weil die einfach mit ihrem Amateursystem und den County und all dem da. Gibt es immer wieder Leute, die dann plötzlich mal sagen, okay, ich spiele die Q-School, ne? Und dann plötzlich durchgehen. Aber alleine diejenigen, die jetzt noch in der Verlosung sind, die entweder gerade eine Tourkarte verloren haben oder noch nie eine hatten, wie ein Białecki, wie ein Van Veen oder ein Plaisir, du hast sie genannt, das ist schon stark. Und da für die wünscht man sich eine Spielberechtigung, weil man sich denkt, hey, was passiert mit denen erst, wenn die das Woche für Woche machen dürfen?
Dann vielleicht noch ein paar Spieler, die in UK dann auch noch am Start sind. Ein Scott Mitchell muss da rein. Ein Keegan Brown hat ja bekanntlich die Tourkarte verloren durch seine Niederlage, jetzt auch dann Final gegen Flo Hempel bei der WM. Ein John Henderson.
Da weiß
Wow,
ich
also
auch
das.
nicht.
Bin echt gespannt. Und dann natürlich als interessanter junger Spieler wird ja auch ein Leighton Bennett genannt. Aber ist der noch so stark, wie er mal vielleicht gehandelt worden ist? Hat er die
Was
Form
ist
aktuell?
denn mit Nathan Potter? Habe ich auch gelesen, dass der spielt. Der ist doch auch einer von den jungen Wilden. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der auch dabei.
Wir kommen noch an Adam Hunt, Robert Thornton.
Thornton weiß ich gar nicht, ob der
Nathan
spielt, aber
Geoghegan.
natürlich immer jemand, der das Potenzial hat, hat er ja auch bei der World Senior Darts Championship gezeigt.
Ja, das sind auch viele dabei, ne, die diese Online-Darts, Modus-Darts Super League da spielen. Da kann man auch vielleicht nochmal reingucken oder wer da so immer mit dabei war, ne? Und ja, das wird auch einer sein wie Andy Jenkins, der oder ne, solche Leute sind alle dabei. Vielleicht spielt Wes Newton, ne? Keine Ahnung. Die holen vielleicht nicht die Karte, aber man hat da viele Namen, die man schon mal irgendwie auf der Tour gesehen hat. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Und Glenn Durrant wird ja nicht spielen, vielleicht dann im nächsten Jahr wieder. Der hat ja auch die Tourkarte verloren. Wir hatten ja auch darüber berichtet während der WM oder beziehungsweise am Neujahrstag oder Silvestertag. Genau. Da hatten wir da auch noch eine News dazu gebracht, wer alles die Tourkarte jetzt quitt ist. Und es wird super, super spannend. Also für die Nerds ist das natürlich noch mal so eine zweite WM eigentlich, ne? Das ist das Lustige.
Ja, ganz viele Spieler aus ganz vielen Ländern, alles dabei, vom 40er Average bis zu den dreistelligen Werten. Und ja, also ich hoffe dann, ich bin dann auch nicht immer derjenige, der so, oh, ganz, ganz viele Deutsche, das wäre natürlich schön und auch aus dem deutschsprachigen Raum und für die Berichterstattung, aber auf der anderen Seite tut es dem Sport total auch gut, wenn wir da eine ganz große Vielfalt haben. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann ist es das. Ja. Es wäre toll, einen französischen Tourkartenbesitzer zu haben. Es wäre schön, nochmal jemand aus Polen, Tschechien zu haben. Es wäre schön, auch nochmal irgendwie jemand aus Übersee auf die Tour zu kriegen, der das dann wirklich auch durchzieht und ernst nimmt. Es wäre toll, nochmal irgendwie jemanden aus Südeuropa vielleicht zu kriegen oder so. Alles so Bereiche, die spannend wären. Ich meine, natürlich wird sich wieder eine Handvoll Niederländer oder sogar mehr durchsetzen. Also das, glaube ich, ist irgendwie Fakt.
Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch minutenlang oder stundenlang Namen durchgehen. Der kommt da noch rein, Diogo Portella und so weiter und so fort. Klar, wir werden immer, immer wieder weitere Namen finden. Matthew Edgar. Aber Kevin, ich würde sagen,
Ja.
jetzt ist auch mal genug.
Jetzt ist das Maß voll.
Denke ich auch. Denn wir haben echt circa 20 Tage, 20 Folgen hinter uns. Und auch wir sind jetzt mal mit unserer Energy am Ende, auch wenn es heute mal eine Uhrzeit war, die sicherlich etwas userfreundlicher war. Deswegen danke, dass ihr alle hier mit dabei wart. Live bei Twitch. Wir hatten es ja gestern in der Finalausgabe schon angekündigt. Wir werden das mit diesen Live-Sendungen hier dann auch fortführen. Also Shortleg wird es jetzt immer live geben, natürlich auch weiterhin ganz klar als Podcast, wo ihr ganz in Ruhe das nochmal nachhören könnt oder wenn ihr das live nicht geschafft habt, dann nachhören könnt. Da ändert sich gar nichts, aber wir wollen euch eben auch die Chance geben, mit uns zu kommunizieren. Und das hat sich ja bei der WM bewährt. Aber die Abstände der Aufnahmen wird einfach größer werden. Wir bringen ja auch keine wöchentliche Ausgabe, sondern sammeln immer so ein bisschen, so circa einmal im Monat. Eigentlich ist es schon ein bisschen mehr, vor allem Ende des Jahres, gibt es uns da deutlich öfter zu hören. Und die nächste Folge wird dann natürlich auch sein, die Analyse der Q-School. So lange müsst ihr dann auch nicht mehr auf uns warten. Und dann geht es natürlich weiter. Ne? Premier League werden wir zwischendurch mal beleuchten. Kurz auf das Masters zurückblicken. Da ist ja auch Gabi Clemens dabei. Der spielt dann in der ersten Runde gegen José de Sousa. Könnte auch Van Gerwen treffen in der zweiten Runde. Also das werden wir alles hier dann auch wieder besprechen. Wir werden dieses Jahr wieder viele, viele Gäste mit dabei haben. Lutz, Moritz, wir beide, das ist ganz klar. Ihr werdet ihr sehr, sehr häufig sehen. Aber wir haben einfach auch Bock, nach der WM daran anzuknüpfen, den Hype auch unsererseits weiter zu verkörpern. Aber auch wir brauchen jetzt mal eine Pause, müssen die Akkus wieder aufladen. Es geht ja schon dann jetzt in 5 Tagen mit der Q-School weiter. Da gibt's dann die täglichen Daten.de-Berichte. Und ihr wisst ja, wie ihr uns findet, wo ihr uns findet, auf welchen Plattformen, wo ihr uns hören könnt. Aber für jetzt heißt es wirklich mal Abschied nehmen für ein paar Tage. Und in dem Sinne machen wir einen Deckel drauf, Kevin, bedanken uns für die fleißige Anteilnahme und dann war's das dann auch für heute. In dem Sinne, macht's gut, bis bald, euer Team von Shortleg, dem Daten.de-Podcast, presented by Bulls.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.